Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Zeit für American Football, vor allem Zeit für Win Today Football O'Clock. Das Ganze in einer ganz besonderen Spezialausgabe, denn es gibt aus österreichischer Sicht ein Spiel, das einen großen Schatten vorauswirft. Am 6. August trifft im Rahmen der Europameisterschaft Team Austria auf Team Italy. Das Ganze ab 17 Uhr im Innsbrucker Tivoli Stadion und das ist Anlass genug, mehr als Anlass genug, sich auch diesem Spiel zu widmen. Und wer sonst als der österreichische Headcoach, der Headcoach von Team Austria, der besser erklären kann, worum es geht, warum das besonders ist und was sich dort alles tun wird. Es ist niemand geringerer als Max Sommer, der sich jetzt in der Winterday-Leitung befindet. Und freue mich sehr, Max, dass wir ein klein wenig über erst einmal das Spiel der Spiele sprechen dürfen, bis es dann zum nächsten Spiel der Spiele kommt. Erstmal schön, dass du Zeit nimmst, um über American Football zu plaudern.
Servus Martin, danke für die Einladung und ich freue mich wirklich schon besonders auf diese Podcast-Folge.
Es ist eine XXL-Podcast-Folge. Wir werden von dir hören, nämlich gleich zweimal. Im ersten Teil unseres Gesprächs wollen wir ein klein wenig, nenn es jetzt mal die Bühne aufbauen, the stage setten, um es auf Englisch zu formulieren, um den Hörerinnen und Hörern mal zu vermitteln, worum es da eigentlich geht. Wir werden natürlich, wie das bei Winter Day Football O'Clock auch normalerweise Usus ist, von Bernhard Seikowitz hören, der ja auch eine lange und spannende Nationalteam-Geschichte hat. Wir werden von Max Pircher hören, von Team Italy, der mittlerweile als International Pathway Player Program Athlet in Diensten der Detroit Lions ist und wir werden dann im zweiten Teil mit dir ein klein wenig über Gameplanning und auch die Herausforderungen, die Challenges von Nationalteam Head Coaching plaudern. Je nachdem, was ihr hören möchtet, vielleicht euch auch als erstes zu Gemüte führen möchtet, einfach in den Shownotes dieses Podcasts auf die jeweiligen Timecodes klicken und direkt dorthin springen. Aber wir beginnen mal sehr allgemein, nachdem es auch sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz und Deutschland gibt, nicht unbedingt nur aus Österreich, die sich das zu Gemüte führen. Und denen ist natürlich blöd, wenn es nicht der Fall ist, aber denen Max Sommer vielleicht noch nicht ganz so viel sagt. Dementsprechend möchte ich mir ein klein wenig zu deinem Werdegang auch kommen und muss vorausschicken, wir kennen uns zumindest flüchtig, dann doch seit bald 2 Jahrzehnten. Mir ist Mitte der Nullerjahre, damals, als ich die Austrian Football League ein klein wenig begleiten durfte, ein Assistant Coach aufgefallen, der immer so im Schatten von auch dem legendären Giants Head Coach Rick Rhodes unterwegs war, Max Sommer. Zack, fast 20 Jahre später Head Coach von Team Austria. Wenn man mal so diese Entwicklung sich zu Gemüte führt, wie kommt man zum Coaching in Österreich und wie wird man Head Coach von Team Austria? Loaded question, gleich am Anfang.
Ja, also ich beginne chronologisch mal dort, wo meine ganze Footballreise angefangen hat, 2002 als Spieler in der U14, eben in meiner Heimatstadt Graz, wo ich auch nach wie vor gebased bin. Habe dann den Nachwuchs dort durchgespielt, durfte dort auch Junioren-Nationalteam spielen, das ein oder andere Jahr in der AFL mitspielen als Rookie. Habe mich dann aber zweimal verletzt und bin einfach wirklich nicht mehr auf diesem Zug mitgekommen in diesen 16, 17, 18 des Lebensjahr, wo die echten Leistungsträger davongezogen sind. Da bin ich nicht mitgekommen und habe mich dann dazu entschlossen, die aktive Karriere zu beenden. Gleichzeitig aber total verliebt in dieses Spiel schon gewesen, voll reingekippt in American Football. Und immer, auch damals schon in meiner Fußball-Nachwuchskarriere, dieser Trainerjob hat mich immer total fasziniert, interessiert, hat mich auch gedanklich, glaube ich, immer sehr mit Organisation, Aufbau, warum macht man was, beschäftigt, schon in jungen Jahren. Und wie es der Zufall so wollte, war dann in Graz ein gewisser, du hast ihn angesprochen, Hall of Fame Coach der Troy University namens Rick Rhodes tätig. Und eigentlich wollte ich nur ein bisschen Nachwuchs coachen, zweimal die Woche mit der U16 ein bisschen da draußen so herumblödeln und die betreuen und begleiten. Aber das mit Coach Rhodes und mir hat sehr schnell, sehr intensiv geklickt. Und die kommenden 4 Jahre habe ich dann mehr Zeit mit ihm verbracht als mit jedem anderen Menschen in meiner Umgebung. Hatte damals aber schon die Beziehung mit Caroline, mit der ich heute verheiratet bin, um was Privates reinzubringen. Aber das war sozusagen, das waren meine 4 Lehrjahre. Und dann war halt lässig, dass ich mit ihm nicht nur bei den Giants Club Football Coaching gelernt habe, sondern mit ihm auch als Assistant gleich ins Nationalteam gerutscht bin. Also seit 2008 war ich dann auch im Herren-Nationalteam-Staff. Bin dann nach seinem Abgang auch ins Junior-Nationalteam gerückt unter Jakob Dipplinger, was eine mega Erfahrung für mich war. War dann auch lange Jahre im Junior-Nationalteam und im Herren-Nationalteam. Und ja, 2019 dann war dieser Coaching-Posten offen, nach dem Abgang von Shuan Fatah, meinem Vorgänger. Und ich habe mich da ehrlich gesagt auch direkt aktiv drauf beworben. Das war für mich ein logischer nächster Schritt. Ich habe empfunden, dass ich der richtige Mann für den Job in dieser Phase von Football war und bin. Und ja, so kam es dann, dass ich mit meiner Erfahrung aus Club-Football, Nachwuchs-Football im Verein, Nachwuchs-Football auf Nationalteam-Ebene, auch Herren-Nationalteam-Headcoach geworden bin. Und da sitze ich hier, seit 2019 bin ich das. Wir sind Gott sei Dank ungeschlagen und stehen jetzt vor dem großen Spiel gegen Italien im Halbfinale der Europameisterschaft.
Und damit auch dem amtierenden Champion, den es zu entthronen gilt. Man hat, glaube ich, schon gemerkt, gibt wenige, die dir im deutschsprachigen Raum was vormachen können in puncto Erfahrung, in puncto X's and O's, in puncto Coaching. Ist auch spannend, dass du deinen Vorgänger auf der Position genannt hast, Shuan Fatah, in Deutschland, nämlich mittlerweile der Bundestrainer. Wir werden dann wahrscheinlich auch noch über Team Germany reden, möchte aber zuerst mal über dieses Konstrukt Europameisterschaft sprechen. Kann mich noch erinnern, als es, glaube ich, unter der EFAF-Flagge lief, die wiederum beim deutschen Verband aufgehängt war. Bei all den Querelen, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich irgendwann den Überblick verloren. Was mich dann aber, oder was ich spannend fand, ist, als ich dann jetzt die European Championships ein klein wenig versucht habe zu recherchieren, firmiert das Ganze unter der Fahne der EFAF, also dem Weltverband für American Football. Wie ist dieses Turnier genau strukturiert? Wo ist das aufgehängt? Wie ist das organisiert? Wenn sich jemand jetzt erstmals mit der Europameisterschaft im American Football beschäftigt, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, mal grundlegend anders als in der Vergangenheit. In den Jahren 2010 bis 2018 kann man sagen, war das relativ simpel. Es gibt ein Finalturnier, dort spielen 4 bis 6 Mannschaften oder 4 bis 8 Mannschaften 1 bis 2 Wochen gegeneinander und am Ende gibt es einen Europameister. Aufgrund von Problemen, Querelen im Verbandsstruktur auf internationaler Ebene hat sich dieser Flow der Groß-Events verloren. Und damit sozusagen überhaupt Europameisterschafts-Football in dieser schwierigen Phase, auf die wir vielleicht kurz eingehen können, eher auf internationalem Verbandsebene gespielt werden kann, hat sich auch unter der Führung vom AFBÖ, des österreichischen Verbandes, und Dr. Gregor Murth im Speziellen, hier ein Konzept entwickelt, wo alle Verbände in Europa zugesagt haben, an diesem Format wollen und können wir jetzt einmal die nächsten Jahre mitspielen. Und das Format ist ein Europameisterschaftsformat in 2 Gruppen, dem A-Pool und dem B-Pool. Man kennt das aus dem Eishockey, also der Top-Gruppe und der zweiten Gruppe. Und die Top-Gruppe ist in 12 Mannschaften aufgeteilt in 4 Gruppen zu je 3 Teams. Und die spielen in Jahr 1 des Wettbewerbs einen Grunddurchgang in dieser Dreiergruppe. Und die Sieger dieses Grunddurchgangs treffen sich dann im Folgejahr, im Finaljahr der Europameisterschaft, im Halbfinale, um sich dann dort zu qualifizieren fürs Finale oder für Spiel um Platz 3. Und nachdem wir letztes Jahr Frankreich auswärts und Ungarn zu Hause in unserer Grunddurchgangsgruppe geschlagen haben, spielen wir heuer im Halbfinale, um dann am letzten Oktoberwochenende hoffentlich im Finale um den ersten österreichischen Europameistertitel der Geschichte zu spielen.
Und der wäre tatsächlich geschichtsträchtig, weil man und sich auch viel umjubelt, weil man auch schon mehrfach ganz nah dran war. Wie nah, da kommen wir dann auch gleich dazu. Aber das österreichische Herren-Nationalteam im American Football ist auch für mich etwas, das ich zeitweise sehr intensiv verfolgt hatte, wenngleich, als ich zum American Football gekommen bin, es keines gab. Es gab dann 2007 im Kärntner Städtchen Wolfsberg den Restart, wenn man so will. Österreich hatte kein Nationalteam, weil die Nachwuchsförderung und die Nachwuchsarbeit irgendwann Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre wo falsch abgebogen war. Das darfst du dann sicher auch gleich elaborieren oder aus deiner Sicht dann schildern. In jedem Fall hatte man gewartet, bis die Nachwuchsarbeit dann auch entsprechend wieder Früchte getragen hatte. 2007 hat man sich dazu entschieden, wieder ein Herren-Nationalteam zu stellen. Das musste aber ganz unten beginnen und deswegen kam es dort zu einer C-Europameisterschaft, die Österreich auch überlegen gewonnen hatte. Und das ist ja relativ spannend, kein Nationalteam zu haben. Und egal in welche Sportart man blickt, das Nationalteam ist ja immer so auch das Aushängeschild. Auch du bist zu einer Zeit zum American Football gekommen, als es dieses Nationalteam eben nicht gab, hast aber auch die Entwicklung miterlebt, wie es zu diesem Restart kam. Und wir reden über etwas, das jetzt auch bald wieder 20 Jahre zurückliegt. Aber wie hast du diese Entwicklungen damals mitverfolgt?
Ja, total spannend, jetzt auch da in die Vergangenheit zurückzublicken für mich. Denn beim ersten Restart-Game, das war damals ein Exhibition-Freundschaftsspiel gegen Schweden, schon in Wolfsberg, ein One-Game-Event quasi, das Nationalteam ist zurück, bin ich tatsächlich als 18-jähriger Fan mit meinem noch immer besten Freund und Mannschaftskollegen Max Herde und damals geführt vom Giants-Gründer Dr. Stefan Herde, auch einer ganz großen Persönlichkeit im österreichischen Football, sind wir da nach Wolfsberg gefahren, um zum ersten Mal dieses neue Nationalteam anzuschauen. Und für mich war das so aufregend dort. Ich bin ja da noch Nachwuchsspieler quasi gewesen und das sind die ganzen großen Namen, die Stars der Giants, die Stars der Vikings, die Stars der Raiders und der Dragons. Und auf einmal spielen die zusammen und es war so spektakulär zu sehen, den Flo Krein und den Ponce de Leon und den Stefani und die Floredos. Das war so unglaublich, die in einem Jersey zu sehen, die sich jahrelang so rivalisieren und so auch bekämpfen am Spielfeld. Und da ist dieser Funke Nationalteam erstmals richtig übergesprungen auf mich. Und das Wahnsinnige an der ganzen Sache ist, ein Jahr später war dann die C-Europameisterschaft noch unter dem Coachingstab von Bernie Binsdorfer. Und dann ein Jahr später war ich schon im Trainerstab bei der B-Europameisterschaft wieder in Wolfsberg an gleicher Stelle, wo ich 2 Jahre vorher noch als Fan drin gesessen bin. Und das war so meine ersten Touching Points und mein erstes Berührungspunkte. Und das waren nicht wirklich Berührungspunkte, sondern das war wirklich, ich hoffe, ihr hört es auch, ein Entflammen meiner Leidenschaft für Nationalteam Football. Und ich habe da auch mitbekommen, wie toll man etwas von null weg aufbauen kann. Wenn man sich überlegt, innerhalb von weniger als 10 Jahren von diesem ersten Testspiel gegen Schweden in Wolfsberg auf einer Eintribüne bis 2014 vor 28.000 Leuten im Happelstadion und dazwischen die Schritte zu machen, Europameisterschaft in Frankfurt, Weltmeisterschaft in Innsbruck, Graz und Wien, das erste große Event in Österreich war 2011 und dann 2014 quasi der Eclipse, der absolut Peak im Happelstadion. Also das wirklich mitzuerleben, ich glaube, da kannst du gar nicht anders, als für immer Nationalteam Blut in deiner DNA zu tragen.
Und das Spannende daran ist, dass einerseits das Spielermaterial natürlich besser geworden ist und der Pool auch auf einmal ein klein wenig größer war, aber auch die Strukturen damit einhergegangen sind. Und ich glaube, auch zum Beispiel eine European League of Football findet gerade raus, wie wichtig es ist, auch tatsächlich Strukturen zu haben. Und das ist auch eine der großen Gretchenfragen so für die diversen Verbände und Ligen, zumindest am europäischen Kontinent, wenn es um American Football geht. Aber was war aus deiner Sicht vielleicht auch ausschlaggebend für diesen Sustained Success? Also es sind ja seither 2 Vize-Europameistertitel gesammelt worden. Österreich hat auf Junioren-Level immer auch sehr beachtliche Erfolge gefeiert. Ist es das Spielermaterial? Ist es die verbesserte Nachwuchsarbeit? Ist es die verbesserte Struktur, was Coaching anbelangt oder Mischung aus all dem?
Ich glaube, insgesamt ist es immer eine Mischung aus all dem und es war halt schon auch lange diese große Vision und dieses große Ziel da draußen, Europameister zu werden, aus dem Nichts quasi kommen, wie Phoenix aus der Asche, ohne Nationalteam, dann eher wieder restart und dann so schnell wie möglich der Beste in Europa zu werden, was wir auf Club-Level ja damals schon deutlich waren. Die Vikings und die Raiders haben Europa damals quasi dominiert und das Nationalteam hat in der C-Gruppe gegen, weiß ich nicht, Serbien und Schweiz und ich weiß gar nicht wen gespielt. Das heißt, dieses Riesenziel vor Augen und jetzt zeigen wir es ihnen auch auf Nationalteam-Level, das hat auf jeden Fall unglaublich gezogen und dann ist schon dazu gekommen, dass man erstens einmal einen unglaublichen Motivator für die Anfangsphase in Bernie Binsdorfer hatten und dann einen Vollprofi in Rick Rhodes, der einfach gewusst hat, wie ein Football-Programm zu laufen hat und da extrem viel Know-how und Expertise reingebracht hat in diese Grundstrukturen, auf die wir heute noch immer aufbauen. Und dann kommt natürlich dazu, dass solche Leute wie die Diblingers, die Floredos, die Kipperers sowohl im U19-Nationalteam als auch im Herren-Nationalteam gecoacht haben. Das heißt, hier wirklich aus einem Guss auch eine Philosophie, eine Struktur, eine Idee von Nationalteam über Jahre und Jahrzehnte mitgetragen wurde. Und dann kommt noch das Spielermaterial, das Talent dazu, die Möglichkeiten vom AFBÖ auf professionellsten Level zu trainieren und das auch oft genug im Jahr. Das hat sich ein bisschen verschlechtert, aber das war ganz ein Riesenerfolgsfaktor für uns, 4x im Jahr, 4 Tage mit dem Nationalteam professionellst trainieren zu können. Und dieser ganze Mix hat es dann halt ausgemacht, dass wir, ja, wie du sagst, 2x Zweiter und 1x Dritter geworden sind. Aber trotzdem ist da draußen noch dieses riesige Ziel, diesen historischen Titel zu gewinnen.
Möchte auch gleich diesen Titel versuchen einzuordnen für all diejenigen, die sich jetzt vielleicht denken, boah, das ist ganz schön viel Team Austria Historie und die sich vielleicht lieber mit den X's and O's beschäftigen, die können direkt zu deinem, unserem zweiten Teil dann auch springen, wo wir sehr spezifisch über Schemes, Gameplanning und dergleichen sprechen werden oder einfach zu Bernhard Zajkowicz und Max Pircher, die jeweils für Team Austria und Team Italy auch schon aufgelaufen sind. Aber wenn wir über diese Europameisterschaft sprechen und für Österreich ist es das ganz große Ziel, aber was ist so der Stellenwert der Europameisterschaft für die teilnehmenden Verbände? Ist das was, wo man wirklich alle Ressourcen reinkippt, weil man diesen Titel unbedingt haben möchte oder ist es halt irgendwie schön, die besten Spieler des Kontinents irgendwie dann auch mal gegeneinander spielen zu sehen, aber nimmt man halt so mit. Was ist, wenn du versuchst, die rot-weiß-rote Brille abzulegen, am Kontinent Europa diese Europameisterschaft wert?
Ich kann das aus zwei Perspektiven kurz betrachten. Das eine ist ein bisschen ein Insight. Also mit diesen 4 Finalteams oder Halbfinalteams haben wir auch eine Kommunikationsgruppe der Headcoaches selbst gegründet. Und du merkst, wie da kommuniziert wird, das ist all in. Also die haben auch jahrelang auf dieses Jahr hingearbeitet. Italien will Titel verteidigen, Schweden, Finnland wirklich hingepiekt. Und wir dazu, und ich hoffe, das ist jetzt schon rausgekommen, das ist, auf jeden Fall sind wir auf einer Mission, heuer Europameister zu werden. Also diese Top 4 Teams, die lassen nichts anbrennen, die sind all in gegangen. Frankreich letztes Jahr, muss man sagen, im Vergleich zu dem Frankreich, das man kennt da draußen im Football Europa, eigentlich enttäuschend, muss man ganz klar sagen. Und die Deutschen steigen in der B-Gruppe heuer erst wieder ein. Aber mit der Ernennung von Fatah, der Roland mitbringt, der aus der GFL sehr interessante Coaching-Staff zusammengebaut hat. Und wir wissen, der Fatah, der ist einer, der baut auf, der bringt Leute hart, Football zu spielen. Glaube ich, sind wir auf jeden Fall in einem Upward-Trend. Und ich würde so zusammenfassen, für die aktuelle Situation und die Möglichkeiten, die Nationalteam-Bühne groß zu gestalten oder eben leider nicht so groß zu gestalten, wie sie gehörte, geben alle Verbände alles, was in ihrer Macht steht. Und natürlich sind so Faktoren wie die ELF, die eine Bye-Week macht, um hier Halbfinale zu spielen. Das heißt, wir spielen mitten in der ELF-Saison, was organisatorisch natürlich ein völliger Wahnsinn ist, ein Amateur-Nationalteam-Halbfinale in einer semi-professionellen, franchise-getriebenen, wirtschaftlichen Football-Liga zu spielen. Das ist schon mal sehr schwierig. Und dann habe ich jetzt auch noch, bin ich draufgekommen, die GFL, die deutsche Football-Liga, wo viele Schweden, Finnen, Italiener spielen, Deutsche, Österreicher spielen, die machen überhaupt keine Pause. Das heißt, man sieht schon, den Stellenwert der Jahre 10 bis 14, den finden wir heute gerade nicht. Aber irgendwo musst du wieder anfangen. Irgendwo muss dieses Feuer wieder entfachen. Und auf dem Weg sind wir. Und die aktiven Teilnehmer sind auf jeden Fall all in.
Spannend, dass du Team Germany angesprochen hast und mit Juan Fata, einer der besten Football-Leute auch wieder am europäischen Kontinent, der dort jetzt als Bundestrainer fungiert. Für die vielen deutschen Hörerinnen und Hörer von Winter Day Football O'Clock. Natürlich auch die Frage, warum ist Deutschland nicht in der besten Gruppe mit dabei?
Ja, das hat leider sportpolitische Gründe. Und wir wissen immer, im Sport gibt es sozusagen den Sport an sich, das, was am Spielfeld innerhalb der weißen Linien passiert. Und dann gibt es eine zweite Bühne, die genauso wichtig ist, nämlich die sportpolitische Bühne. Und nach diesem großen Höhepunkt 2014, als Österreich gegen Deutschland im Finale gespielt hat, eben vor diesen knapp 30.000 Zuschauern, hat auf der sportpolitischen Bühne etwas stattgefunden, was seinesgleichen sucht. Ein Weltverband hat sich in zwei geteilt. Es gab zwei Parteien, die geclaimed haben, der regierende Weltverband zu sein. Wozu das führt, spüren wir heute noch. Keine organisierten Turniere, Anklagen, also wirklich gerichtlich, rechtliche Anklagen gegeneinander und Rechtsverfahren, die nach wie vor bis zum höchsten Sportgericht gelaufen sind und dass das kein Nährboden dafür ist, dass was wachsen und leben kann. Ich glaube, das ist jedem klar. Und Deutschland ist, nachdem der deutsche ehemalige Verbandspräsident federführend in dieser Situation war, für diese Situation verantwortlich, mitverantwortlich war, hat sich deutlich sämtlichen internationalen Bewerben entzogen. Und jetzt Gott sei Dank auch durch diesen Restart, durch diesen Neustart in Deutschland, gibt es wieder ein Nationalteam, das es jahrelang nicht gegeben hat. Und die sind wieder eingestiegen. Wir haben natürlich die Hand gegeben und gesagt, bitte lasst sie gleich wieder im A-Pool einsteigen. Das hat überhaupt keinen Sinn, wenn Deutschland im B-Pool spielt. Die Abstimmung, die demokratische unter allen Nationen, hat aber so entschieden, dass Deutschland wie andere Wiedereinsteiger in der unteren Gruppe beginnen muss. Jetzt müssen sie sich da durchspielen. Spielen heuer im Oktober, am letzten Oktoberwochenende in Frankfurt, ein Aufstiegs-Playoff für die Topgruppe nächstes Jahr gegen den Sieger aus Spanien und Israel. Und ich glaube, wir wissen, wie das Spiel ausgehen sollte, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, und freuen uns dann schon, unsere Deutschen, unsere Lieblingsnachbarn auch nächstes Jahr wieder in der A-Gruppe begrüßen zu dürfen.
Es gibt da nämlich gleich ein paar offene Rechnungen aus Sicht von Team Austria, aber für all diejenigen, die jetzt auch hellhörig geworden sind, was Nationalteam-Football anbelangt, 28. Oktober, der Termin für alle deutschen Football-Fans, die sich einrichten können, ihre Mannschaft beim potenziellen Aufstieg in die A-Gruppe anzufeuern, das Ganze in Frankfurt. Wer aber vorher schon auf den Geschmack von Nationalteam-Football kommen möchte, kann diesen Appetit unter anderem am 6. August schon stillen in Innsbruck. Immer eine Reise wert. Das Tivoli-Stadion, wahrscheinlich eine der schönsten Kulissen für den American Football Sport. Also wer sich da einen kleinen, aber feinen Trip machen möchte, Tickets sind noch ein paar vorhanden. Die sind unter www.football.at unter anderem zu beziehen, zu erwerben. Du hast diese Verbandsproblematik auch entsprechend schon dargelegt, geschildert. Bin sehr beeindruckt, wie man das in unter, glaube 2 Minuten zusammenfassen kann, was da alles passiert ist und wie viel Porzellan da auch tatsächlich zu Bruch gegangen ist. Die IFAF, die sich offenbar jetzt auch in Anführungszeichen durchgesetzt hat, ist das etwas, das gekommen ist, um zu bleiben? Werden wir in 10 Jahren, 12 Jahren, 20 Jahren auch noch von der IFAF-Europameisterschaft sprechen, oder ist da im Hintergrund noch mehr im Gange, was der Casual-Football-Fan vielleicht jetzt gerade nicht kennt und weiß?
Tiefe Bewegungen weg vom Dachverband IFAF für Nationalteam-Football kenne ich nicht. Konzepte, die diesen Nationalteam-Football eventuell auch auf eine, sage ich einmal, professionelle Ebene, professionellere Bühne, auf eine größere Bühne heben wollen, von denen hört man, über die denkt man nach, über die spricht man. Wie kann man das Nationalteam wieder so positionieren, dass es zigtausende, die Massen wieder anzieht, was es momentan nicht tut? Ich hoffe, dass der 6. August im Tivoli ein ganz großer Schritt wieder in die richtige Richtung ist. Wir gehen bewusst ins Tivoli, weil wir wissen, wie frenetisch dieses Innsbrucker Football-Publikum sein kann. Wir haben 17 Raiders am Roster. Das heißt, da müssen die Fans auch wieder ein Zeichen für Nationalteam-Football setzen. Nicht nur wir am Feld, sondern auch das Publikum da draußen. Ich glaube, wenn die IFA auf die richtigen Hebel setzt, werden sie weiterhin auch der richtige und gute Dachverband sein. Ich glaube aber, dass irgendwann der Druck, im Falle, dass es so flach bleibt, die Entwicklung, dass der Druck so groß werden könnte, dass sich, wie im Amateurfootball in Europa die letzten Jahre recht intensiv zeigt, da auch neue Konzepte und neue Ideen durchsetzen könnten.
Lass uns ein klein wenig über das Nationalteam sprechen und damit verbunden vielleicht auch der Status quo von American Football in Österreich. Es gibt seit 1,5 Dekaden Free-TV-Übertragungen. Mittlerweile hat jeder Football-Fan, mit dem man so spricht, oder jeder zweite gefühlt den Game Pass. Es hat sich eine riesen Community auch gebildet, die sehr klug und educated über American Football auch spricht und gleichzeitig, und ich habe schon eingangs angesprochen, als es diesen Restart gab und Fokus auf Nationalteam beziehungsweise Nachwuchsausbildung, ist eine ganze Generation an Athleten dahergekommen, die mittlerweile auch den Sprung in die NFL geschafft hat. Wir haben drei Aushängeschilder, die vergangenes Jahr alle gemeinsam auf NFL-Roster waren, mit Sandro Platzkummer, mit Bernhard Zajkovic und mit Bernhard Reimann. Zwei dieser drei werden es, wenn es gut läuft, auch in der kommenden Saison dann entsprechend noch sein. Aber was ist so für dich als jemand, der das auch schon sehr lange miterlebt, aktuell der Status quo von American Football in Österreich?
Ja, super interessant, weil er einfach sich so verändert hat. Ich glaube, dass wir in der Breite angekommen sind, aber vor allem mit dem NFL-Produkt. Ich glaube, dass dieses Verständnis, am Sonntag wird in Amerika NFL-Football gespielt und da kann man mittlerweile auch zuschauen und das ist attraktiv und das ist spannend und da ist eine Strategie dahinter, die hinter diesem Spiel das Neues und neugierig macht, um mehr zu lernen. Ich glaube, da sind wir momentan. Was wir aktuell nicht besonders gut machen, ist dieses Publikum dann auch in die heimischen Stadien zu holen, um diese Fan-Experience, die sie da im Fernsehen sehen, auch selbst auszuleben. Die ELF macht da große Schritte in die richtige Richtung. Die machen Eventcharakter, die investieren auch relevante Summen in Game Day Experiences. Und das hat ja im Nationalteam-Football auch so stattgefunden. Also wenn man sich erinnert, was da los war im Happelstadion am EM-Finaltag, das war ja die Mutter aller Game-Day-Aktivitäten, wenn man so will. Da gab es Flag-Football-Felder und also das kann man sich gar nicht vorstellen, Marching-Bands. Ich habe mich dort zum ersten Mal gefühlt, wie ich glaube, dass es in einem College-Football-SEC-Umgebung abgeht. Ja? Von A bis Z war das Gefühl, wo ich gedacht habe, wir sind angekommen. Das ist die Experience, die wir vom Bildschirm kennen, von A bis Z. Und das schaffen wir aber momentan nicht, so zu duplizieren, so zu skalieren, dass diese Leute, die am Schirm diese Sportart lieben, es auch im Real Life konsumieren wollen. Und ich glaube, da sind wir gerade und da sind wir auch in einer, ein bisschen in einer Pattstellung, Henne-Ei-Problem, mehr Invest oder zuerst mehr Leute, die kommen. Und das ist wirtschaftlich natürlich in einer Sportart, die jetzt nicht hoch gefundet ist wie Fußball oder wie Skifahren, immer ein total schmaler Grat. Wie schaffe ich es, dieses Publikum auch abzuholen? Aber was mich freudig und positiv stimmt, das Publikum ist da. Jetzt geht es wirklich nur darum, dieses Publikum einzufangen, zu gewinnen, zu inspirieren, zu motivieren, auch regelmäßig ins Stadion zu kommen, weil für die Fan-Experience braucht es die Fans. Und das muss den Menschen da draußen, glaube ich, schon bewusst werden, dass man nicht hinkommt und bedient wird. Nein, wenn es in einem Fußballstadion abgeht, dann ist es nicht, weil der Game das so geil ist, das ist, weil die Fans so geil sind. Und das müssen wir in Österreich und Europa schon auch verstehen. Und mich freut es total, dass ich in der ELF Auszüge dieser Football-Fan-Kultur sehe, auch in der AFL teilweise, aber natürlich im Kleinen, die mich positiv stimmen, dass wir wieder dorthin kommen, wo wir hingehören.
Und kann das eine nur unterschreiben, was du erwähnt hast, nämlich die Game Day Experience 2014 beim Europameisterschaftsfinale im Wiener Ernst-Happel-Stadion, Österreich gegen Deutschland. Bitteres Ende aus österreichischer Sicht in Double Overtime gegen die Deutschen verloren, die sich damit den EM-Titel auch sichern konnten. Aber durfte dort damals selber zu Gast sein und das Ganze mit ansehen. Und das war tatsächlich unfassbar. Und solche Footballfeste sind möglich, das ist gut. Und vielleicht gibt's ja dann schon in Innsbruck am 6. August eines dieser Footballfeste. Bitte alle, die jetzt auch nur peripher interessiert sind, vielleicht dann doch mal auf football.at blicken, sich möglicherweise ein Ticket holen, denn es gibt nichts Geileres, das sage ich jetzt tatsächlich als Fan, einfach nur von Football, als sich das Ganze live vor Ort anzusehen. Und es gibt auch nicht ganz so viele Timeouts und Unterbrechungen wie in der NFL. Also etwas mehr Spielfluss ist auch noch garantiert, das nur am Rande. Wir haben ein klein wenig über diese NFL-Leuchttürme auch gesprochen. Sandro Platzkummer, leider Gottes verletzt, wird auch nicht Teil von Team Austria sein können. Bernhard Reimann und Bernhard Zajkovic, die weiterhin für ihre Teams dann auch werken werden. Wie wichtig ist es für den österreichischen American Football, aber auch für Team Austria, so ein Trio in der NFL zu haben, um zu sagen, seht her, wir haben gestandene NFLer produziert oder mitproduziert?
Ja, es ist wichtig auf der einen Seite für die Zukunft, aber es ist auch, glaube ich, total wichtig für die hunderten, tausenden Menschen in den letzten 10, 15, 20 Jahren, die in diese Sportart so viel Zeit und Leidenschaft investiert haben. Um ehrlich zu sein, wir fühlen uns alle ein bisschen Teil an diesen drei NFL-Produkten, weil diese Jungs oder deren Vorfahren oder deren Coaches oder deren Verbandschefs in Österreich, zu denen hat man irgendwann immer Touching Points gehabt. Also das sind Community-Spieler für uns in meinen Augen. Dass ich mit ihnen noch enger zusammenarbeiten durfte, vor allem im Nachwuchs, ist jetzt noch einmal auf einem anderen Papier. Also die Jungs haben sozusagen meine Junioren-Nationalteam-Karriere als Offense-Coordinator begleitet, was natürlich sensationell ist, wenn du auf einem Footballfeld stehst und den Bernhard Zajkovic als Quarterback und den Sandro Platzkummer als Tailback hast und den Bernhard Reimann neben dir, weil er leider Knöchelverletzung gehabt hat. Sonst hätten wir 2015 die drei alle zusammen gehabt und ein Jahr zuvor, damals waren sie 16 und 17, haben wir sie in Kuwait alle drei am Spielfeld gehabt. Also das ist schon ein Produkt aus der Community, auf das wir stolz sind. Und jetzt für die Zukunft ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es, diese Zugpferde, die sie sein können, auch in Szene zu setzen? Wie schaffe ich eine Wirkung auf die nächste Generation zu schaffen, die Verbindung auch aufrecht zu halten? Und so ein Podcast wie deiner ist da so wichtig, weil du die Distanz nach Nordamerika, diese Entfernung, sind diese Jungs für die neuen, jungen Talente natürlich auch etwas entfernt. Und deshalb braucht man ganz dringend solche Formate, wie dein Podcast eines ist, dass wir in Verbindung bleiben, dass die wirklich auch ziehen können. Wir sehen es im Eishockey und im Basketball, wie schwierig es ist, diese etablierten Stars in Nordamerika auch zu Stars in Österreich zu machen. Und das ist wieder mit viel Arbeit und viel Aufwand verbunden und guten Ideen verbunden. Und ich bin froh, dass es da solche Initiativen gibt wie deinen Podcast.
So, genug Honig ums Maul geschmiert. Es geht nämlich um Team Austria, um deine Wenigkeit und um die Protagonisten, die das Team und auch dieses Event am 6. August zu dem machen, was es sein wird. Ein hoffentlich Footballfest und einer beziehungsweise zwei Cracks, die tatsächlich enge Verbindungen zu den jeweiligen Nationalteams haben, von denen wollen wir jetzt hören. Erst Bernhard Zajkovic, ehemaliger Team Austria-Spieler und dann Max Pircher, ehemaliger Team Italy-Spieler und wenn man so will, amtierender Europameister, damals zumindest zwei Vorrundenspiele bei der Europameisterschaft mit absolviert. Das Finale war ihm dann nicht vergönnt. Da war er dann schon in der NFL. Ring hat er trotzdem bekommen, das mal vorweggenommen. Aber erst Bernhard Zajkovic, dann Max Pircher und dann wieder Max Sommer. Dann widmen wir uns in deinem, unserem zweiten Teil, dem Gameplanning und alles zum Spiel der Spiele am 6. August in Innsbruck. Du bist durch die NFL oder durch Win Today Football O'Clock auf den Geschmack gekommen und willst selber Football spielen? Dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen. In Österreich gibt es insgesamt 82 Footballvereine, die sich immer über neue Spielerinnen und Spieler freuen. Gehe dafür einfach online auf www.football.at/verband/vereine und wende dich an deinen Footballverein in der Nähe. Egal, ob dir die klassische und populäre NFL-Variante Tackle Football oder doch die kontaktlose und rasch wachsende Variante Flag Football lieber ist, in Österreich wirst du garantiert fündig. Wir sehen uns auf dem Footballfeld. Mehr Infos findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Nachdem wir ein klein wenig was über das österreichische Nationalteam schon lernen durften, ist es natürlich auch an der Zeit, vom eigentlichen Hauptprotagonisten hier bei Win Today Football O'Clock zu hören. Heute in einer etwas kleineren Rolle, aber das wird sich dann in Richtung Training Camp und dann vor allem Regular Season ändern. Einer der größten Football-Söhne Österreichs, er ist natürlich Arizona Cardinals Tight End Bernhard Zajkowicz. Und freut mich einmal mehr, Bernhard, dass du dich in der Win Today Leitung befindest, dass wir jetzt über Football sprechen dürfen, so kurz vor dem Training Camp und vor allem über eines, das weiß ich, deiner Herzensthemen, das österreichische Nationalteam. Schön, dich hier zu haben.
Schön, dass ich da sein darf, wieder mal.
Bernhard, wenn wir über das österreichische Football-Nationalteam sprechen, was kommen da so für Gefühle bei dir hoch? Was bedeutet dir dieses Team?
Mit dem Nationalteam habe ich eigentlich eine recht lange Vergangenheit, also angefangen beim U19-Nationalteam. Also beim U19-Nationalteam war es immer eine schöne Abwechslung, würde ich sagen, zum normalen Verein, weil man halt die Leute, gegen die man eigentlich spielt, dann von einer anderen Seite kennenlernt und mit ihnen dann quasi Spiele gewinnen muss. Und das fand ich immer sehr cool. Und man hat natürlich auch das beste Coaching gehabt, was man bekommen hätte können, weil natürlich die Coaches auch von verschiedenen Vereinen gekommen sind. Und dann hat man das mal aus ihrer Blickweise alles kennengelernt. Und das fand ich immer sehr reizend am Nationalteam. Umso älter man geworden ist, umso ernster wurde es dann quasi. Und ich würde es nicht missen wollen. Allein die ganzen Meisterschaften, die wir hatten in verschiedenen Ländern, also ich war in Kuwait und China und auch in Deutschland, Finnland waren wir. Also das ist alles sehr coole Erfahrungen, jetzt mal abseits von Football.
Im Football geht es ja immer um Competition, um sich messen, um auch den direkten Vergleich dann zu suchen. Wie unterscheidet sich dieses Competen vom Verein dann zum Nationalteam, wenn man dann auf einmal die Besten eines Landes gegenüber hat?
Es ist auf jeden Fall auch erfrischend, würde ich sagen, weil man halt beim Verein, wenn man eine Saison spielt, dann kommt einfach irgendwann dieser Punkt, wo man genau weiß, okay, der DB spielt diese und diese Coverage so, der Linebacker macht das und das und es ist halt nichts mehr überraschend und dann wird man, dann fährt man sich halt so ein bisschen ein und es ist ein bisschen schwer, besser zu werden natürlich auch, weil man halt genau weiß, was kommt. Und eben diese Nationalteam-Camps, die man hat, bevor man die Meisterschaften hat, allein das Training, das ist auf jeden Fall schon, hat einen anderen Stellenwert, weil man einfach viele gute Reps bekommt gegen gute Spieler und dann in den Spielen gegen andere Nationen sowieso, weil die halt auch mit den besten Spielern daherkommen und gegen die meisten von denen hat man noch nie gespielt. Deshalb ist es wirklich sehr raw, würde ich sagen, und es kommt halt wirklich darauf an, okay, also erst einmal muss man viel besser adjusten können, als wenn man in der heimischen Liga spielt. Weil man die Trainer und die Spieler einfach nicht so gut kennt. Man weiß meistens nicht, was auf einen zukommt. Und es ist einfach okay, wer gewinnt seine Matchups und wer ist an dem Tag besser. Und das ist schon sehr reizend eigentlich. Vor allem in dem Turnierformat, was man meistens hat im Nationalteam. Jetzt mittlerweile ist es ja ein bisschen anders. Aber als ich noch gespielt habe, da war es immer dieses Turnierformat, wo man dann in 2 Wochen 3, 4 Spiele hatte. Und ja, das zehrt natürlich auch ein bisschen anders am Körper dann als so eine normale Saison zu Hause.
zu mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, das nationalteamspezifische Gespräch, natürlich auch ein klein wenig umgehört und informiert, was so deine Nationalteamkarriere und dein Wirken auch anbelangt. Und mir ist da eine sehr spannende Geschichte zugetragen worden. Ich möchte dann nachher auch zum Besten geben. Aber wenn du jetzt auf deine Karriere mit dem österreichischen Bundesadler tatsächlich auf der Brust zurückblickst, gab es so Nationalteam-Highlights? Du hast ein paar dieser Turniere schon angesprochen. War es eines davon oder was völlig anderes?
Für mich das Highlight oder das, was mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist, war immer noch Kuwait, also in Kuwait waren. Da war ich 16 Jahre alt, habe eigentlich nicht am Nationalteam gedacht und so. Und habe es dann aber ins Team geschafft und war der Backup-Quarterback. Und dann hat sich der Adrian Platzkummer, der damalige Starting-Quarterback, verletzt im Spiel gegen Kanada, glaube ich, war das. Und dann musste ich das Spiel um Platz 3 gegen Mexiko starten oder durfte starten. Und ja, das, weißt du, jeder wusste halt nicht so ganz, jetzt spielen wir mit diesem jungen Quarterback. Und ich wusste selber nicht so, wie ich das schaffen werde. Aber es war dann halt ein super knappes Spiel, wo wir dann eigentlich in die Overtime hätten gehen können. Aber wir haben gesagt, wir gehen für 2. Und das hat dann nicht geklappt. Also wir haben um einen Punkt quasi verloren. Und das wäre was Historisches gewesen, wenn wir auf dem 3. Platz gelandet wären bei einer Weltmeisterschaft. Hat dann eben knapp nicht geklappt. Aber ja, in dem Spiel gab es so viele Erinnerungen, an die ich jetzt noch immer wieder denke. Und das war auch irgendwie so ein bisschen so ein Ruck, den es mir persönlich auch gegeben hat, weil ich vor dieser Erfahrung nie wirklich gedacht habe, dass ich auf so einem Level spielen könnte. Und in dem Moment bin ich dann halt da irgendwie reingerutscht und musste einfach. Und es hat sehr gut geklappt. Und ja, das war irgendwie, weiß nicht, war so ein Start, wo ich das Ganze dann ein bisschen ernster genommen habe und wo es auch viel mehr Spaß gemacht dann hat.
Ich bin mir relativ sicher, dass die Geschichte auch von diesem Turnier datiert. Mir wurde nämlich zugetragen, dass in der Wüste von Kuwait ein Quarterback namens Bernhard Zajkowicz einen Pass in Richtung Passfänger namens Bernhard Reimann geworfen hat. Beide mittlerweile in Diensten von NFL-Teams, du bei den Cardinals, Bernhard Reimann bei den Colts. Wie absurd, spannend, lustig ist das, dass sich zwei NFL-Spieler damals schon die Bälle zugeworfen haben?
Ja, es ist eigentlich eh komplett wahnsinnig, dass wir beide bei den Vikings angefangen haben und dann bei dem Nationalteam gespielt haben. Er dann halt eben auf die Highschool. Aber ja, eigentlich trotzdem verrückt, dass zwei Typen aus einer Stadt in Europa dann irgendwie über zwei verschiedene Wege noch dazu in die NFL gekommen sind. Ja, ist sehr witzig eigentlich, ja.
Jetzt wird Bernhard Reimann dieser Tage mit den Indianapolis Colts ins Training Camp gehen. Du wirst mit den Arizona Cardinals im Training Camp um einen Roster-Spot kämpfen. Logischerweise zwei Personalien, die für Max Sommer so nicht verfügbar sind. Wenn du jetzt aber theoretisch zur Verfügung stehen würdest, du hast im Nationalteam Quarterback gespielt, du hast auch andere Positionen gespielt, bist bei den Cardinals aber zum Tight End avanciert. Wenn du jetzt fürs Nationalteam zur Verfügung stehen würdest, auf welcher Position, glaubst du, hättest du den größten Impact?
Schwer zu sagen. Also als Quarterback hat man natürlich immer den größten Impact generell am Footballspiel. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich in einer guten Form wäre, Quarterback zu spielen, weil ich einfach viel zu wenig Bälle geworfen habe über die letzten 5 oder 6 Jahre. Deshalb, ich glaube, am meisten Spaß hätte ich auf jeden Fall, wenn ich Receiver oder Tight End spielen würde, weil das einfach das ist, wo ich momentan am besten bin. Impact-mäßig. Wahrscheinlich Impact hätte ich trotzdem am größten als Quarterback, weil selbst wenn ich schlecht bin, dann habe ich einen riesigen Impact am Spiel. Also ich glaube, als Quarterback hätte ich am meisten Impact. Da war Spaß und von der Leistung her wäre auf jeden Fall Receiver oder Tight End.
Jetzt ist Österreich natürlich um ein paar Impact-Player umgefallen. Thomas Schnorrer mit seinem Karriereende kommt einem da als erstes in den Sinn. Der wäre sicher einer der Playmaker in der Defensive gewesen. Sandro Platzkummer, der sich leider das Kreuzband gerissen hat, einer der Playmaker in der Offensive gewesen. Trotzdem mit Haselwanter, Wegern, mit Platzkummer, Bierbaumer, Wegern 2, wenn man so will. Da ist schon auch viel Qualität weiterhin im Kader vorhanden von den Spielern, die du kennst, vielleicht auch verfolgst. Und glaube, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist das Roster jetzt noch nicht hochoffiziell rausgekommen, oder zumindest das Training Camp Roster. Aber wer sind so Playmaker, die dir in Erinnerung geblieben sind, die auch beim Halbfinale für Österreich auflaufen könnten, auf die vielleicht auch der neutrale Football-Fan, die neutrale Beobachterin, der neutrale Beobachter ein Auge werfen sollte? Werde diese Frage, und weißt schon, dieses Name-Dropping ist immer ganz schwierig, weil die einen fühlen sich dann irgendwie ausgelassen oder dergleichen, und warum hat Bernhard Zajkowicz auf mich vergessen? Also will ich da jetzt nicht in die Bredouille bringen, aber wenn jemand sich noch nie mit österreichischem Football und Team Austria und dem Football-Nationalteam beschäftigt hat, wer sind trotzdem so Typen, die man auf der Rechnung haben kann?
Schwere Frage, weil oft ist es dann so, dass manche von den besten Spielern dann nicht fürs Nationalteam spielen. Also ich hätte gerne den Roster jetzt, dann könnte ich es dir easy sagen. Aber zwei Spieler, wo ich hoffe, dass sie spielen, die mir jetzt sofort in den Kopf gekommen sind. Der eine, weil ich heute mit ihm trainieren war, zufällig, Luis Horvath. Der ist auf jeden Fall ein Difference Maker, wenn er spielt. Und der andere ist bei den Raiders der Hauni, der natürlich auch immer einen riesigen Unterschied macht im Nationalteam. Deshalb die zwei hoffe ich auf jeden Fall sehr stark für Österreich, dass sie spielen. Und ja, voll.
Also wir zeigen das Gespräch an einem Mittwoch auf. Rauskommen wird der Roster in den nächsten Stunden, vielleicht dann auch Tagen. Dieses Gespräch erscheint am Sonntag, und dort sollte es dann auch offiziell sein, dass diese beiden Playmaker, die du gerade genannt hast, dann auch am Team Austria Roster sein werden. Ansonsten müssen wir die Frage rausnehmen. Nachbearbeitungen sind eventuell erlaubt, aber das ist schon mal ein ganz guter Indikator, was das Ganze anbelangt. Du wirst, das habe ich schon angesprochen, während dieses EM-Halbfinale stattfindet, nämlich am Sonntag, dem 6. August, ab 17 Uhr im Tivoli-Stadion zu Innsbruck im Training Camp der Arizona Cardinals sein. Das wird bei dir früh morgens sein. Ist diese Partie in irgendeiner Art und Weise eingeplant? Wird sie so ausgehen, dass du sie ansehen kannst, oder dann im Real Life?
Das wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen. Wenn es vom ORF übertragen wird, dann gibt es die TVT. Da werde ich es dann vielleicht nachschauen können am Abend oder so. Aber ansonsten auf Instagram und so, sie kriegt man dann eh immer ganz gut mit, wie es ausgegangen ist. Aber ja, ich versuche immer solche Sachen zu verfolgen eigentlich, aber es ist halt manchmal ein bisschen schwer.
Auf Instagram wird man auch dir folgen können, wie es in Richtung Training Camp geht und was da alles passiert. Wir zeichnen das Gespräch, das habe ich jetzt schon angesprochen, wenige Tage dann auch vor Beginn des Cardinals Camps auf, dass die letzten Wochen in Wien verbracht, dich dort auch weiterhin fit gehalten. Mit welchem Mindset, mit welcher auch körperlichen Verfassung gehst du ins Cardinals Camp?
Das Training ist eigentlich super gut gelaufen. Also ich bin verletzungsfrei, was natürlich immer das Wichtigste ist. Ich fühle mich gut, stark, schnell. Jetzt ist gerade so dieser Punkt, also eigentlich so seit ein oder zwei Wochen kommt immer der Punkt vom Trainingscamp, wo man sich denkt, jetzt könnte es eigentlich echt schon anfangen, und man will eigentlich nicht mehr warten. Also das mental passt auch. Ich bin ready, und man wird sehen, wie es läuft natürlich. Und das Wichtigste ist immer verletzungsfrei zu bleiben, dass man eben am Feld stehen kann. Ich fühle mich gut. Ich will auf jeden Fall eine Schippe oben drauf setzen von dem, was ich letztes Jahr geleistet habe. Und wenn das klappt, dann bin ich zufrieden mit mir.
Man kann dir und deinem dritten Jahr in der Wüste. Folgen unter bernhard.psycho auf Instagram. Es werden hierzulande viele, viele Daumenpaare gedrückt sein und gedrückt werden, dass es mit dem Active Roster dann auch klappt. Aber steht erstmal ein langes Camp, eine lange Preseason bevor. Wir sind relativ zuversichtlich, dass wir Training Camp Updates aus der Wüste hier bei Winter Day Football O'Clock liefern werden können. Für all diejenigen, die vielleicht jetzt das erste Mal auch deine Wenigkeit gehört haben, es gibt ein paar Folgen auf diesem Kanal nachzuhören. Sehr, sehr empfehlenswert mit sehr, sehr vielen Einblicken, sehr, sehr vielen Insights und spannenden Perspektiven zum Leben eines NFL-Spielers. Werde dich jetzt tatsächlich in Richtung Cardinals Camp dann auch langsam entlassen. Immer wieder eine Freude, mit dir über Football sprechen zu dürfen, und das wird dann hoffentlich auch in wenigen Tagen, Wochen direkt aus dem Cardinals Camp wieder der Fall sein. Sonst regulär, allerspätestens mit Beginn der Regular Season. Immer wieder schön, mit dir über Football plaudern zu dürfen, und das bald wieder an dieser Stelle.
Passt. Servus. Ciao.
Bernhard Zajkowicz hat in diesem Augenblick den Autogrammstift gezückt. Denn du kannst in dieser Folge von Win Today Football O'Clock ein exklusives Football O'Clock T-Shirt mit Autogramm von Bernhard Zajkowicz gewinnen. Zur Teilnahme musst du die Folge einfach auf Twitter oder Instagram teilen. Retweets, Reposts, Stories, alles zählt. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ein signiertes T-Shirt verlost. Teilnahmeschluss ist der Kickoff des EM-Halbfinalspiels zwischen Österreich und Italien am 6. August um 17 Uhr. Die dritte Stimme, die wir an dieser Stelle bei Win Today Football O'Clock hören dürfen im großen EM-Halbfinalspezial, widmet sich endlich auch Team Italy. Er ist mit Team Italy gewissermaßen Europameister geworden. Er hat sich mittlerweile auch noch einen Super Bowl Ring geholt. Ein Titelhamster vor dem Herrn. Er ist ebenfalls ein International Player Pathway Program Teilnehmer, mittlerweile in Diensten der Detroit Lions. Man kennt ihn als das Aushängeschild des Südtiroler beziehungsweise italienischen American Footballs. Es ist niemand geringerer als Max Pircher. Und freue mich außerordentlich, Max, dass du dich jetzt in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest.
Jo, danke dir.
Max, der Status quo von American Football in Italien, wo steht der Sport aktuell?
Ja, also in Italien haben sie die italienische Football League, und die wird dann noch aufgeteilt in mehrere Ligen, und auch ein ELF-Team mit den Milano Siemens. Und ja, also es wird größer, es kommen immer mehr und mehr Fans, und ja, coole Sache.
Für viele ist Italian-American Football erst so richtig auf die Landkarte gekommen, als es auf einmal hieß, mit Maximilian Max Pircher gibt es einen gebürtigen Südtiroler, dementsprechend auch gebürtigen Italiener, der im International Player Pathway Program für Furore sorgt. Du bist dann auch den Los Angeles Rams zugewiesen worden. Spannender Werdegang vom Handballer zum American Footballer und mittlerweile auch Super Bowl Champion. Das gibt's in diesem International Player Pathway Program dann doch relativ selten. Wenn du jetzt auf deine eigene sportliche Entwicklung auch zurückblickst, wie nimmst du sie wahr?
Also, ja, es freut mich natürlich sehr, dass alles immer gut ausgegangen ist, und ich hatte sehr gute Coaches meine Zeit in Innsbruck mit Lee Rowland und Juan Fatah. Lee Rowland hat mich gut auf alles vorbereitet, und ich war zur richtigen Zeit immer am richtigen Ort und hatte gute Leute um mich herum. Und ja, dann hatte ich auch viel Glück am Ende.
Spricht natürlich auch für die österreichischen Programme und vor allem auch jenes der Swarco Raiders Tirol, dass du dir den Football-Feinschliff in Österreich geholt hast. Aber wie kam es dazu, dass ein gebürtiger Brixner, das liegt im wunderschönen Südtirol, falls das jemand mal besuchen möchte, der ein exzellenter Handballer ist, auf einmal sich dazu entscheidet, American Football, das ist jetzt mein neuer Sport?
Also ich hatte einen Lehrer in der Oberschule, der hat in Italien Football gespielt. Und der hat mich praktisch mal zu einem Spiel mitgenommen bei den Raiders. Und das hat mir dann sofort so gefallen, dass ich wusste, wenn ich nach Innsbruck in die Universität gehe, das ist, was ich machen möchte. Und dann habe ich da bei den Tryouts teilgenommen und hatte Glück, dass Lee mich nach dem zweiten Tryout gesehen hat und praktisch immer mit mir aufs Feld gegangen ist und wir viel trainiert haben. Und ja.
Du beschreibst das einfach, wie es passiert ist. Das Unfassbare ist, dass nach wenigen Jahren Football-Ausbildung die NFL angeklopft hat und dieser Sprung, von dem wir jetzt reden, keine 5 Jahre letztlich gedauert hat. Wie krass ist es eigentlich, wenn du dir diese Entwicklung jetzt so, und wenn du das dann auch hörst, vor Augen führst?
Ja, also es fühlt sich immer noch ziemlich surreal an. Und ich weiß, dass ich glücklich schätzen und so. Und ja, also ja, bin froh, dass es so gelaufen ist alles.
Für den einen oder anderen kleinen Hänger bitten wir die Hörerinnen und Hörer, das Ganze zu entschuldigen, denn du befindest dich gerade im Auto am Weg in Richtung Detroit, Michigan, aktuell eben als International Player Pathway Program Spieler in Diensten der Lions. Da geht's dann sehr bald auch ins Training Camp und du wirst dann um einen Roster-Spot entsprechend battlen. Gebattelt wird dann auch in 2 Wochen zwischen Team Austria, Team Italy im Halbfinale der Europameisterschaft, Italien, der amtierende Europameister, und dieser Titel und dann auch deine Person, die für extrem viele Schlagzeilen in Südtirol und auch in Italien gesorgt hat. Was ist so das Status quo von Football? Wo ist die Popularität zu verorten? An Fußball kommt in Italien eh nichts dran, das ist völlig klar. Aber beim sportlichen Ranking, wo findet man Football in Italien?
Ah, gute Frage. Also ich weiß, dass es sehr am Wachsen ist. Natürlich, Fußball ist immer noch das Größte in Italien, aber ich weiß, dass Football immer größer wird, auch mit der Arbeit der ELF und dem Milano Siemen. Und es ist mehr in den Medien als vorher. Und ja, also hoffentlich immer höher. Das wäre das Ziel.
Du hast beim letzten EM-Titel auch mitwirken dürfen, zumindest in den Vorrundenspielen. Das Finale war dir dann nicht mehr vergönnt, weil da dich dann schon der Ruf der NFL auch ereilt hatte. Aber fürs Nationalteam auch auflaufen zu dürfen, was war das für ein Gefühl, auf einmal die italienische Flagge auf der Brust zu tragen?
Ja, also ich habe das gesehen, so wie jedes andere Spiel, auch in Innsbruck. Also muss man alles ausblenden und sich einfach aufs Spiel fokussieren und in dem Moment das Beste geben und nicht einschätzen, also nicht mit einbedenken, wo man spielt, was man spielt, sondern einfach sich auf das Spiel konzentrieren, du hast ein Spiel zu gewinnen und der Rest kommt dann danach. Also ja, das Ziel ist immer, sich so zu fühlen, als wäre es auch jedes andere normale Spiel.
Die letzte Europameisterschaft, die quasi voll ausgetragen worden ist, die war schwerst Covid beeinträchtigt. Die Gruppenspiele beziehungsweise die Spiele in den Divisionen, wo du dann auch noch mitgewirkt hast, die waren insofern spannend, als dass Österreich und Italien dort auch schon aufeinander getroffen sind. Und das Spiel, das damals in Wien stattgefunden hatte, am 6. Oktober 2019, wird insofern den österreichischen Fans auch noch etwas länger in Erinnerung geblieben sein, weil man mit 14-6 in Front lag und die letzten 15 Punkte der Partie unanswered aufs Konto von Team Italy gingen. Italien ist als 21-14 Sieger aus dieser Begegnung hervorgegangen, dann eben am Weg in Richtung Titel. Wie tief, glaubst du, sitzt da der Stachel noch bei Team Austria? Wie hungrig, glaubst du, werden die auch auf Revanche sein?
Ja, also die sind sicher wahnsinnig hungrig. Ich habe auch viele Freunde und Teammates von den Raiders, die damals gespielt haben in Innsbruck und Juan Fata und Lee Rowland, die waren die Coaches in Innsbruck und ich kannte viele und auch Psycho und so. Und ich weiß, dass es Österreich auf Revanche auf ist und dass ich ja den Titel zurückholen möchte oder das nächste Spiel gewinnen möchte.
Man merkt schon, da sind klein wenig Feuer drinnen. Würde mich natürlich auch interessieren, deine Teamkarriere, logischerweise eher kurz gewesen, einfach auch, weil du dem American Football Sport erst so kurz auch frönst. Ist dieser Comeback-Sieg in Wien gegen den damals durchaus Favoriten Österreich so eine der liebsten Nationalteam-Erinnerungen oder kommt da was ganz anderes als erstes in den Sinn?
Ich würde sagen, als erstes kommen mir in den Sinn die ganzen Freundschaften, die ich gemacht habe bei den ganzen Camps, die wir hatten mit der Nationalmannschaft und viele neue Menschen kennengelernt, die aus überall herkamen und allen verschiedenen Städten. Und das war so das, was mir so am meisten in Erinnerung bleibt. Und natürlich, zu gewinnen ist immer schön dann. Und es ist auch, ja, wir hatten gut gelaufen, das Spiel. Spannend, aber gut gelaufen.
Mittlerweile einen Roster in die Hände bekommen vor dem Camp und dann auch vor dem Cutdown von Team Italy am Weg in Richtung EM-Halbfinale. Und ist ganz spannend, weil da natürlich auch viele hochkarätige Spieler mit dabei sind und sich um einen der begehrten Kaderplätze dann auch entsprechend battlen werden. Aber was klein wenig auffällt, ist, dass sich das Gros des italienischen Nationalteams aus ein paar wenigen Organisationen speist. Die Milano Siemens als European League of Football Franchise natürlich an vorderster Front, die Parma Panthers, Florenz, dann auch Ancona, Varese teilweise, aber man sucht Südtiroler dann doch eher mit der Lupe. Inwieweit würdest du sagen, Football ist in Italien angekommen, aber vielleicht noch nicht hundertprozentig in Südtirol, nicht sagen, sondern unterschreiben?
Ja, also der beste Linebacker, der ist ja aus Südtirol, er kommt aus Bozen, von der Nationalmannschaft, Alex Ferrari. Und Südtirol hatte ein Team, die Bolzano Giants Bozen, und die sind dann aber, ich glaube, aus finanziellen Gründen oder so, haben sich die zurückgezogen und haben nur mal 9 gegen 9 gespielt. Und seitdem ist in Südtirol eigentlich nicht mehr so viel. Die Raiders haben ein paar Südtiroler Spieler, die Sparkle Raiders oder einen, was ich weiß. Und ja, ansonsten, alle anderen spielen irgendwo anders. Aber die Giants Bozen waren immer ein gutes Team und haben immer vorne mitgespielt, als sie noch ein Team hatten.
Sollte da ein Sportfunktionär oder eine Sportfunktionärin da draußen zuhören und sich denken, warum nicht auch im wunderbaren Südtirol ein American Football Team unterhalten? Bitte jederzeit her damit. Weil du schon auch Alex Ferrari genannt hast, wer sind denn so Playmaker bei Team Italy, die man für Team Austria oder aus Sicht von Team Austria auf der Rechnung haben sollte? Wer sind so Namen, die im Spiel auffallen werden? Und ich weiß schon, Name-Dropping, das könnte jetzt ewig gehen, aber wenn du 2, 3 der Top-Playmaker nennen müsstest, und wahrscheinlich wirst du vielleicht auch den einen oder anderen vergessen, also es geht jetzt nicht irgendwie darum, Singling out und dergleichen, aber einfach um dem Casual-Fan was an die Hand zu geben. Wer sind so Spieler, die man durchaus als Impact-Player bezeichnen kann?
Ja, also in der Defense mal Alex Ferrari und Giuseppe Della Vecchia im Backfield. Und Backfield, die Running Backs und Luke Zoradka, der Quarterback, John Bua, Receiver, natürlich sehr gefährlich, der jetzt mittlerweile spielt bei den Vienna Vikings. Ich glaube, der hat den erst einen Punt-Return oder irgendwas. Hat er ein gutes Play, was ich nun als Highlight gesehen habe. Und alle Vergani in der O-Line, ein Urgestein der Nationalmannschaft, der bei den Stuttgart Search spielt. Also da sind schon viele, viele gute Namen dabei und sicherlich haben ein gutes Team, wird dann entscheidend sein, wie sie zusammenspielen und wie viel Zeit verbringen sie zusammen, dass sie als Team eingespielt werden. Und ja, wird sicher spannend.
Und über diese Herausforderungen, auch was Gameplan erstellen anbelangt, Scheme und dergleichen, wird dann direkt nachfolgend auch Max Sommer nochmal kurz sprechen, möchte mich aber, wenn ich schon die große Ehre habe, einen Europameister, einen Super Bowl Champion, einen multiplen Titelträger, ist ja auch in der österreichischen Liga für Furore gesorgt, in der Leitung habe, die Gelegenheit auch nutzen, um dich natürlich auch nach deinem Status quo zu fragen. Es geht in Richtung Detroit, es geht ins Camp der Lions. Du hast im Mai einen Kontrakt mit den Lions auch unterzeichnet. Wie waren so die ersten Tage, Wochen, Monate als Detroit Lion?
Also richtig gut. Ich habe unterschrieben und ich bin dann gleich, die haben mich gleich eingeflogen. Ich wurde gleich super empfangen vom ganzen Staff, ganzen Team, richtig gute Teammates, gutes Personal in der Facility. Also ich fühle mich sehr wohl dort und ja, ich hoffe, wir werden dieses Jahr da auch viel, viel reisen.
Es waren die Lions vergangenes Jahr das Hard Knocks Team von NFL Films. Bin mir sicher, du wirst vielleicht auch die eine oder andere Episode gesehen haben. Nach dem, was da unter Dan Campbell und seinem Staff auch an die Öffentlichkeit gedrungen ist, freut man sich auf das Training Camp unter Dan Campbell oder ist da auch ein klein wenig Hesitance mit dabei, wo man sich denkt, schauen wir mal, wie das wird?
Na, also man freut sich und auch meine ganzen Teammates, und mit denen ich rede, die sind alle froh, dass wir ihn als Head Coach haben. Und auch die Kultur, die er in die Facility bringt und so, das macht Spaß und man will wirklich gewinnen. Also ich war ja in meiner Rookie-Season dabei, wo wir das ganze Jahr bis zum Super Bowl gegangen sind, und da war so eine Stimmung da. Jeder will gewinnen und jeder ist fokussiert, und ich fühle das hier in Detroit, ich fühle das auch hier, und es ist sehr, sehr ähnlich, so fühlt sich gut an.
Den Detroit Lions werden große Dinge zugetraut, dir werden speziell nach diesem Auftritt noch viele, viele Daumenpaare mehr gedrückt, also ohnehin schon, dass es auch mit dem Roster-Spot klappt. Und ich glaube, ich darf eines vorwegnehmen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock hören werden dürfen. Sag einstweilen vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen und freue mich schon auf mehr Inhalte dann auch von Max Pirker aus Detroit.
Jo, danke dir.
Falls du gerade Lust auf das Spiel Österreich versus Italien bekommen hast, ich darf 2x2 Karten für das Spiel in Innsbruck verlosen. Was du dafür tun musst, folge mir entweder auf Twitter oder Instagram via @MartinPfanner und schicke mir dort ein Bild, wie du Win2Day Football O'Clock hörst. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden die 2x2 Tickets verlost. Teilnahmeschluss ist der 1. August 2023. Rechtswege und dergleichen sind natürlich ausgeschlossen. Zurück bei Win2Day Football O'Clock, zurück mit Team Austria Head Coach Max Sommer, zurück jetzt auch mit etwas mehr Detail-Talk zum Europameisterschaftshalbfinale zwischen Team Austria und Team Italy am 6. August in Innsbruck. Wir haben schon ein paar Mal angesprochen, Max, dass wir alle hoffen, dass es ein Footballfest wird, das Innsbrucker Footballpublikum ein sehr treues, ein sehr kluges, und hoffentlich verliert sich dann auch die eine oder andere Person außerhalb von Innsbruck zu diesem Spiel. Wie abhängig ist man als Nationalteam, generell als Footballteam, auch vom Publikum und der Stimmung, die in so einem Stadion herrschen kann?
Ja, ist enorm, und diese intensivsten Fan-Unterstützungen und Fan-Momente und diesen Boost, dieses neue Level, auf das man als Mannschaft gehoben wird, wenn die Fans wirklich der 12. Mann sind und nicht nur zahlreich, sondern auch stimmkräftig und intensiv im Stadion dabei sind, diese Momente und diese Spiele hatte ich im Nationalteam und wir haben vorher schon angesprochen. Und da kommt mir aber auch, wenn ich irgendwie in meiner Recherchephase bin, auch natürlich YouTube verwende als Recherchetool, da gibt es ein Movie auf YouTube, diesen Finaltag-Clip von 2014. Und über den stolpere ich immer wieder. Der wird mir in meiner YouTube-Wheel quasi immer wieder auch gezeigt. Und dann schaue ich mir jedes Mal an, weil da geht mir die Gänsehaut auf. Schaut euch das an. Das ist nicht nur für österreichische Fans, auch für deutsche Fans, für Football-Fans im Allgemeinen. So muss das sein. Und wir hoffen natürlich am 6. August einen Schritt in diese Richtung wieder zu machen, weil es gibt nichts Intensiveres, es gibt nichts Stolzeres, es gibt nichts, wo sich die Spieler mehr ins Zeug legen, als wenn sie für ihre eigenen Fahnen spielen und diesen silbernen Helm und dieses rot-weiß-rote Jersey anhaben. Weil, was man noch dazu sagen muss, jedes Nationalteamspiel ist ein Playoff-Spiel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt kein Spiel, das du verlieren darfst, wenn du den Titel gewinnen willst. Jedes Team, das den Titel die letzten 10 Jahre gewonnen hat, musste jedes Spiel in diesem Turnier gewinnen. Das ist immer Playoff-Football und das macht es einfach besonders geil.
Dieses Video, muss ich ganz ehrlich gestehen, kenne ich noch nicht, aber werde mal einerseits zu Gemüte führen und falls das die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer an dieser Stelle auch tun mag, den Link packen wir dann ganz einfach in die Shownotes dieses Podcasts. Aber wenn wir uns diesem Spiel nähern und diese Folge, diese Spezialfolge von Winter Day Football O'Clock, die erscheint exakt 2 Wochen zuvor, also gibt es dann auch noch für die Reiseplanungen für die Hörerinnen und Hörer genug Möglichkeiten, den Weg nach Innsbruck zu finden. Wie gestaltet sich so eine Vorbereitung für ein Nationalteam? Wie sieht diese Road to the Semifinals aus?
Ja, für uns war das relativ klar. Nach dem Ungarn-Spiel ist auch festgestanden, dass wir im Halbfinale gegen Italien spielen und da haben wir dann schon relativ intensiv den Winter dazu genutzt, Italien auseinanderzunehmen. Ich komme dann auch gleich im Detail drauf, wie wir das machen. Und dann hatten wir auf unserer Road to Italy im März ein 3-tägiges Camp mit 80 Spielern, also wirklich mit quasi dem erweiterten Roster. Wir waren dort 4 tief, also auf jeder Position 4 Spieler hintereinander und konnten dort den Base-Gameplan, den wir über den Winter entwickelt haben, mit allen im erweiterten Kader installieren, die da waren. Und nachdem das ein Preseason-Camp war, waren auch fast alle da, also fast keine Verletzungen. Und auf dieser Basis bauen wir jetzt auf, wenn wir uns in Innsbruck wieder treffen, schließen quasi direkt an diesem März-Camp an. Die Basis ist gelegt, feintunen, rufen in Erinnerung und natürlich müssen wir jetzt nicht nur auf die X's and O's, auf die Taktiken von Italien eingehen, sondern dann auch im Speziellen auf ihren Game Day Roster, weil auch dazu mehr in unserem Gespräch wahrscheinlich noch. Der ist gespickt mit US-College-Boys. Und das sind natürlich auf Nationalteam-Level echte Difference-Maker. Und das ist total spannend. Wir haben einen Coach, den Coach Kleinhansel, unseren Running-Back-Coach, der nichts anderes tut, als Italien über die gesamte Saison zu verfolgen, zu schauen, wo spielen die Italiener, aber auch wo spielen die US-Amerikaner mit italienischem Reisepass und da dann auch zu schauen, auf wen müssen wir uns speziell vorbereiten und wer könnte denn der X-Faktor bei Italien sein. Also es ist ein langer Prozess, wo wir vor allem in der Off-Season der ELF und AFL sehr viel Zeit investieren, damit diese Coaches in meinem Coaching-Staff, die beinahe alle in ELF oder AFL tätig sind, sich während der Zeit auf ihren Verein und auf ihre Franchise konzentrieren können, um dann wieder, wenn es soweit ist, perfekt vorbereitet dort anschließen zu können, wo wir vorher aufgehört haben.
Das hört sich total spannend an, auch extrem arbeitsreich und da waren viele Dinge drinnen, auf die im Laufe der Konversation auch noch mit dir dann zu sprechen kommen möchte. Aber lass uns mal Team Italy ganz generell vielleicht auch für den Casual-Football-Fan sezieren. Was ist das für eine Mannschaft? Was ist das für ein Programm?
Ja, es ist eine super interessante Entwicklung, die Italien die letzten Jahre genommen hat. Ich fange kurz beim organisatorischen, sportpolitischen Grundstruktur an mit 1-2 Sätzen. Die Federation of Italy American Football ist gut gefundet, weil es da auch Bestrebungen gibt mit Flag Football, wo sie Spitzenklasse sind, internationale Spitzenklasse, olympisch zu werden. Das heißt, dieser Verband hat grundsätzlich einmal gut Kohle. Und der Verband hat sich aber nicht nur für Flag Football die Ziele gesetzt, sondern auch für Tackle Football, investiert dort wirklich relevantes Budgets und hat eine total interessante Strategie, die wir aus der Vergangenheit aus anderen Sportarten kennen. Ich kann mich erinnern, im Handball der Frauen war Österreich auch ganz groß im Einbürgern. Die schauen sich aktiv an, wer läuft da herum an US-Import in Europa und wer hat vielleicht italienische Wurzeln. Und der kriegt dann einen italienischen Reisepass und spielt dann auch für Team Italy. Und das ist ein ganz interessanter strategischer Zugang, den Italien forciert. Das ist sicher mal sehr markant an dieser Mannschaft. Sie sind sportlich jetzt, sie sind amtierender Europameister, haben in diesem Finale Schweden weggefegt. Sehr moderne Spielsysteme für Nationalteam, auch sehr eingespielte Spielsysteme, weil sie auf viele Leistungsträger seit mehreren Jahren auf die zählen können. Dreh- und Angelpunkt ist Quarterback Luke Saratka, ein US-Import, der bei Mailand seit Jahren spielt, auch in der AFL bei Prag einmal gespielt hat. Wir kennen ihn auch heuer aus der ELF von der Milano Siemens. Er ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt in der Offense und spielt auch sein System, mit dem er sich wohlfühlt und hat da draußen dann wirklich sehr, sehr gute Athleten. Ich glaube, herauszustreichen ist auf jeden Fall ein Jordan Bua, aus der ELF bekannt, einer der schnellsten Spieler, die in Europa herumlaufen. Von Florenz, Jared Giabino, ein College Tight End, ein echter Playmaker. Und in der Defense spielen sie sehr modernen Spread-Football, wie man es kennt, mit einer 30-Front, also nur drei Defensive Linemen, sehr beweglicher Linebacker-Squad und angeführt wird dieses Team von Alex Ferrari, den wir auch aus der AFL und aus der ELF von den Raiders kennen. In Innsbruck hat er lang gespielt und der ist sicher ein Top-5-Linebacker auf diesem Kontinent. Das heißt, sie haben außergewöhnliche Spieler, Konstanz in ihrem Systemen, Konstanz in ihrem Coaching-Staff und kommen als amtierender Europameister nach Österreich. Und natürlich auch ein Faktor, das letzte Spiel, das Österreich auf Nationalteam-Ebene verloren hat, war gegen Italien. Das war vor meiner Zeit. Vielleicht wegen dem Spiel bin ich heute auch Head Coach, weil der Posten damals auch frei geworden ist. Und es ist somit auch für einige im Roster ein echtes Rematch und ein Revenge-Game.
Was sehr spannend ist, und das hört man dann immer wieder aus der NFL, es ist so wichtig, viele Spiele von einem Gegner zu scouten, entsprechende Sample Size zu haben, was bestimmte Tendenzen anbelangt, was irgendwie auch dieses Scheme wirklich zerlegen anbelangt. Das gibt's beim Nationalteam-Football wesentlich weniger Tape, das man sich zu Gemüte führen kann. Wie verläuft dieser Prozess auf Nationalteam-Ebene? Woran hält man sich da fest? Wie scoutet man den Gegner?
Ja, das ist unterscheidet sich wirklich grundlegend vom Vereinsfootball. Und zwar, wie wir das angehen, ist, wir haben zumindest drei Spiele, was sehr wenig ist von Italien in einem Stretch über 3 Jahre. Denn ihnen ist leider einmal ein Spiel gegen Frankreich ausgefallen, Corona-bedingt, und letztes Jahr ein Spiel gegen Russland ausgefallen, Russland-bedingt. Dementsprechend haben wir 3 Spiele aus den letzten 3 Jahren, die wir uns anschauen. Das ist das Österreich-Italien-Spiel, das schon sehr interessant ist für uns, wie sie uns damals geschlagen haben. Dann haben wir das Europameisterschaftsfinale in Schweden. Ich war damals auch vor Ort und konnte mir live einen Eindruck machen. Und ihr Qualifikationsspiel gegen Großbritannien letzten Herbst. Das heißt, wir haben einmal 3 Footballspiele, die wir quasi sezieren, zerlegen, wie wir das auch im Verein tun würden, natürlich über so eine lange Zeitspanne sogar noch mehr Zeit haben, diese zu zerlegen. Dann aber, weil wir mehr Informationen brauchen, um ein System und eine Strategie aufzubauen und es mehrere Faktoren gibt, die da einfließen, verfolgen wir die Coaching-Staffs sehr genau. Also den Offense-Coordinator und Defense-Coordinator von Team Italien, den begleiten wir im Scouting sozusagen über ihre Vereinstätigkeit und schauen, was machen die dort. Und der dritte Aspekt ist, diesen Kader zu beobachten. Sie waren jetzt gerade in einem Camp in Rom mit über 100 Spielern und da natürlich versuchen wir zu jedem relevanten Spieler, und bei uns sind es dann auch vor allem die bekannten Italiener und die US-Importspieler, da einen Background-Check zu machen, wo kommt der her, was macht er, wo spielt er, was sind dessen Stärken, und müssen wir einen extra Plan für ihn oder für diese Spieler bauen. Also ein Jordan Bua zum Beispiel braucht sicher einen extra Plan. Jetzt ist es natürlich super interessant, gibt es auf der anderen Seite noch so eine Rakete mit College-Background, weil das beeinflusst dann auch wieder den Plan auf den Jordan Bua. Ja? Also das sind so die drei Aspekte, die Nationalteam-Spiele voll zerlegen, die Coaching-Staffs beobachten und begleiten sozusagen, Schattenmänner auf die Coaches zu legen und den Kader bis zur finalen Freigabe dann auch mit zu beobachten. Und daraus macht man sich dann einen Reim. Und parallel dazu, so scoutet man Italien, baut man sich seine eigene Identität aus, baut man sich seine eigene Spielphilosophie aus und kreiert sozusagen diese Game Strategy, die wie wir glauben, dass dieses Spiel laufen soll, laufen wird und dann natürlich auch ein paar Szenarien laufen könnte. Und für jede dieses Szenario versuchen wir dann einen eigenen Plan zu bauen, um dann quasi nicht blank dazustehen, sondern zumindest gedanklich das alles schon mal durchgespielt zu haben.
Trotzdem ist es ein völliger Wahnsinn, wenn man sich das einfach mal so vor Augen führt. In NFL Woche 4 hat ein Coach 3 Game Tapes, 3 Spielfilme aus den zurückliegenden 3 Wochen von einer Mannschaft. Du hast 3 Game-Tapes aus den letzten 3 Jahren. Das mal einerseits. Und was du natürlich auch nicht als Nationalteam-Headcoach zur Verfügung hast, sind diese langen und vielen Trainingszeiten. Die NFL-Teams gehen dieser Tage alle ins Training-Camp. Da werden jetzt über die nächsten 1,5 Monate Gameplans installiert, Schemes verfeinert, alles quasi mal auf Schiene gebracht für eine lange und dann für ein paar Teams hoffentlich auch erfolgreiche Saison. Beim Nationalteam gibt's ja kein einmonatiges Training Camp. Da gibt's, wenn überhaupt, ein paar Zusammenkünfte, hast du schon angesprochen. Wie versucht man, da sowas wie ein Scheme einzuziehen und dann irgendwie auch zu sichern, dass die Execution am Game Day funktioniert mit nur limitierten Trainingszeiten und Zusammenkünften?
Genau das macht es einmal in erster Linie extrem spannend und du musst so unfassbar am Punkt sein als Coach. Das ist so cool irgendwie. Du hast nicht 1,5 Monate, um Dinge auch auszuprobieren, sondern du weißt, Zeit ist der größte Faktor und was du dort, worin du Zeit investierst, das muss passen. Du hast nicht die Möglichkeit, nach einem Training zu sagen, das funktioniert vielleicht doch nicht so. Also das ist einmal die Spannung sozusagen. Ja. Wie entwickeln wir es? Wie immer, auch Staffs, die ich führe oder Mannschaften, die ich begleiten darf, wo ich was zu sagen habe. Nummer 1 ist unser Spielerpersonal. Wen haben wir zur Verfügung? Und wir sind in der Lage, durch unseren versierten Coaching-Staff auf verschiedene Spielertypen, auf verschiedene Konstellationen an Spielertypen maßgeschneiderte Gameplans zu schnitzen. Und da liegt eher die Kunst drin im Nationalteam, dass sich so über Jahre stretcht, welche 45 hast du bei diesem Spiel zur Verfügung? Das ändert sich durch Verletzungen, Verhinderungen durch Beruf, Schule, Familie, was auch immer. Ändert sich das von Spiel zu Spiel? Deshalb ist es so wichtig und bin ich auch so stolz jetzt eigentlich drauf, diese 45 Mann für Italien bekannt geben zu dürfen. Das ist ein Chor, das ist ein Kern. Wir kennen die Jungs, wir haben zusammen gespielt. Das heißt, wir wissen, was können die, was liegt denen, wo liegen die Stärken und Schwächen in diesem Kader. Und auf das hin zimmert man dann ein Paket, das so klein wie möglich ist. Mit vielen Plays kann jeder gewinnen, sage ich immer. Mit wenigen Plays zu gewinnen und trotzdem auf alle Eventualitäten Antworten zu haben. Das ist die besondere Würze. So, wie wenig kann ich tun, um trotzdem auf alles eine Antwort zu haben? Das ist total spannend. Und auch wie skalierbar kann ich meine Systeme aufbauen? In Sprache, in System. Wie kann ich sie erweiterbar machen, damit ich auch einmal in der Halbzeit wirklich was ändern und drehen kann, ohne dafür grundlegend was ändern zu müssen, sondern wie kann ich es schaffen, aufbauende Systeme auch im Nationalteam-Level zu installieren, die dann im Konzept zusammenpassen. Und das sind Tage, Stunden, Tage, Nächte, Wochen, die wir da in Zoom-Meetings und in Face-to-Face-Meetings in unserer Freizeit, muss man ganz klar dazu sagen, verbringen, um diese Systeme aufzubauen. Und das ist unsere große Leidenschaft, Systeme aufbauen, muss man auch dazu sagen.
Also um jetzt vielleicht dem Football-Fan da draußen was an die Hand zu geben, weiß nicht mehr genau, welcher Spieler das war, aber ein Spiel der New York Giants aus der vergangenen Saison, wo sie 7 oder 8 Mal in Folge einen Power Rush über die rechte Seite gecallt haben und der Gegner einfach nicht dazu in der Lage war, das zu stoppen. Das ist so quasi der Idealfall. Dieses eine Play, das so lange funktioniert, bis dir jemand abstellt, dann brauchst du nicht so viel Varianz im Playbook. Aber wenn wir tatsächlich zum Playbook an sich kommen, viele, viele 100 Spielzüge stark bei der normalen NFL-Offense. Wie dick ist ein Playbook eines Nationalteams oder in dem Fall deines Teams?
Ja, es ist schon vielleicht nicht so dick, aber dicht. Der Inhalt ist sehr, sehr dicht. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass unser Gameplan, also die Spielzugauswahl aus dem gesamten Playbook, die man für eine Woche und einen Gegner vorbereitet, gleich groß ist wie in der ELF und in der AFL. Ich glaube nicht, dass da ein Unterschied ist. Was wir nicht haben und was wir uns nicht leisten können, ist sozusagen diese Plays und die Konzepte drumherum, die wir diese Woche vielleicht nicht verwenden. Ja? Oder also das, womit wir am Game Day kommen, unsere Sheets sind, glaube ich, gleich dicht befüllt, wie es auch in der ELF und der AFL der Fall ist. Warum ist das auch so? Weil auf höchstem Level, es geht nicht darum, 100.000 Knöpfe zu drücken in einem Footballspiel. Es geht darum, die 4 richtigen zu drücken und die in der richtigen Reihenfolge. Und wenn der Gegner den Knopf Y drückt, seinen richtigen Knopf wieder zu finden. Und dafür brauche ich ein sehr eingerahmtes, einen geframten Plan, in dem ich dann wirklich extrem gut agieren kann. Denn ich muss ja auch im Verein, auch in der NFL in einer Woche auf die Reps, auf die Anzahl der Wiederholungen, Trainingsreps kommen, um das vorzubereiten. Deshalb schaut es manchmal so aus für den Fan, als wären es unendlich Spielzüge. Wenn wir uns ein NFL-Game genauer anschauen, finden wir auch die 4, 5, 6 Grundkonzepte plus dann die Tactical Plays. Ja? Und so setzen sich dann diese 60 Spielzüge, die man callt, zusammen. Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Wir haben nur sicher weniger Auswahl. Wir müssen noch präziser von Anfang an reingehen. Die Trial-and-Error-Phase, die eine Preseason mit sich bringt, die gibt es bei uns nicht.
Wir haben viel über Team Italy gesprochen und auch die Identität bis zum gewissen Grad dieser Mannschaft. Was ist denn die Identität der Offense und der Defense von Team Austria? Was sind so Schemes, Dinge, die du implementiert sehen wolltest bei diesen Units?
Ja, ich bin da in der Auswahl der Coordinator vor allem so tätig gewesen, dass ich mich dann in der Auswahl der Schemes nicht mehr so intensiv einbringen muss. Also ich habe 2 Koordinatoren von Anfang an seit 2019 für unser Team gewinnen können, im Ivan Zivko in der Offense und im Chris Kalaike in der Defense, denen ich sozusagen blind vertraue und auch verstehe, die Zeit, die ich einsetze, einen Kader zu erstellen, eine Organisation zu schaffen, Strukturen zu schaffen, um zu trainieren. Die Zeit investieren die beiden, um ihre Schemes aufzubauen, um den Kader, den wir haben. Natürlich gebe ich Rahmenbedingungen. Ja, also ich habe ein gewisses Bild, wie wir Football spielen sollen. Und es passiert im Nationalteam immer, eigentlich ist es fast immer die gleiche Formel. Beinharte Defense, weil das in einem Umfeld eines Nationalteams mit etwas weniger Trainingszeit immer ein dominanter Faktor sein kann. Überdurchschnittlich outperforming Special Teams. Dadurch, dass wir so gute Spieler und Coaches haben, können wir in den Special Teams besser sein als unsere Gegner, wenn wir genug Zeit und genug Emotion und Leidenschaft einbringen. Und dann eine Offense, die es versteht, Spiele zu kontrollieren, Spiele zu diktieren. Wir kriegen den Ball zurück, wir spielen saubere Special Teams und die Offense ist quasi dazu da, um das Tempo und die Dynamik des Spiels zu kontrollieren. Und auf diesen Grundprämissen haben dann Chris und Ivan richtig coole Systeme aufgebaut, die ich aus Vergangenheit schon kenne. Also das ist ja kein Zufall, dass die zwei meine Koordinatoren sind. Und dann haben wir noch mit Kevin Herron von den Raiders einen unglaublichen Special Team Koordinator dazu bekommen. Und das dreiköpfige Monster kümmert sich um die Schemes. Und ich gebe sozusagen von einer höheren Level, ich sage Chris, Junge, fress mal bitte keinen Tiefen in dem Spiel schnell. Ja, sind wir ein bisschen konservativer, weil wir werden das Spiel hinten raus gewinnen. Wir möchten nicht mit unserer Offense in einer Situation kommen, wo wir schnell scoren wollen. Wir wollen, wie auch immer, gegen Frankreich zum Beispiel Druck auf den Quarterback, dafür vielleicht ein bisschen sanfter hinten auf den Receivern sitzen, geben wir ihnen ein paar Pässe hier und da, aber schauen wir mal, ob sie 90, 80 Yard Drives hinlegen können. Habe ich bei Frankreich einfach bezweifelt gegen unsere Defense, genauso war es. Wir haben zu Null gespielt. Der einzige Touchdown, den sie gemacht haben, war von einem blocked Field Goal, das sie returned haben. Das war ihr Touchdown, also Shutout von der Defense. Und so geben wir so Game-Strategy-Vorgaben und der Ivan und der Chris und der Kevin bauen dann mit ihren Staffs, die Position-Coaches auch einen fantastischen Job machen, die richtigen Schemes. Wir sind sicher, wie, wenn du ein bisschen ins Detail gehen möchtest, wir sind sicher, wie gute Football-Teams es sind, eben Defense dominiert mit einer laufstarken Offense, die ihre Chancen im Passing-Game dann nutzt, wenn sie kann und nicht, wenn sie muss. Dann geht ein Gameplan auf.
Was ich immer so spannend finde, und gerade wenn man auch NFL-Staff sich zu Gemüte führt, Headcoaches, die auch nicht davor zurückscheuen, sich andere erfahrene Headcoaches auf die Coordinator-Position zu holen. Und mit Ivan Zivko, langjähriger Headcoach der Denver Dragons, unter anderem auch eine Austrian Bowl gewonnen, Chris Kalake, mittlerweile schon dynastischer Coach bei den Vikings, Kevin Herron, Headcoach der Raiders in Tirol, auch höchst erfolgreich. Alle deine Coordinator sind allesamt erfolgreiche Headcoaches. Zufall oder System?
Auswahlprozess. Als ich Headcoach geworden bin, gab es keinen Staff. Dementsprechend beginnst du bei Null und ich habe da ja auch Begleitung noch immer vom Coach Rhodes, der nach wie vor in gewissen Fragen eine Mentorrolle für mich spielt. Und ich habe mir da dann mit ihm gemeinsam, aber auch für mich in diesen Interviews, ich habe zahlreiche Interviews geführt mit Coaches, die OC oder DC werden wollten. Und ich habe da drei Regeln aufgestellt für mich. Nummer eins, er muss ein absoluter Experte in seinem Fach sein. Das ist einmal check. Ich habe mir trotzdem genauer angehört, wie sie es angehen. Also ich wollte auch das zumindest abklopfen, weil im Nationalteam Football dann schon ein bisschen anders ist und meine Vorstellung von Football auch vielleicht eine andere im Nationalteam als im Verein ist. Nummer zwei, Kommunikationsfähigkeit auf Augenhöhe mit jungen Sportlern. Ich glaube, dass das eine der ganz wichtigen neuen Traits von Sporttrainern allgemein ist, junge Athleten dort abzuholen, wo sie sind und ins Gespräch zu gehen. Die wollen hören, die wollen verstehen, warum. Das von oben herab und so ist es und du machst das jetzt, das ist nicht mehr die Sache. Wieder check bei beiden. Und dann eine besondere Leidenschaft und Liebe für Nationalteam-Football. Und da ist beim Ivan Zivko, der ja auch damals im Staff war, beim Restart, Chris Kalaike, der mit Coach Rhodes und mir gemeinsam auch damals angefangen hat im Staff, also der ist auch schon seit 2008 im Staff, da gibt's besondere Beziehungen, besonderes Erfahrungen auch, das muss man auch dazu sagen. Die sind Nationalteam Battleproof. Und dann konnte ich eigentlich mir niemanden besseren vorstellen. Und bis jetzt hat sich's ja auch bewahrheitet. Wir haben einen tollen Kader, sprich die Spieler fühlen sich wohl und wir sind ungeschlagen bis jetzt in Europa mit diesem Staff. So ist das zustande gekommen. Und ich kenne die seit klein auf. Also die haben meine Entwicklung so mitverfolgt, wie ich aus einer anderen Perspektive ihre Entwicklung mitverfolgt habe. Und mittlerweile sind wir echt eine gute Gang, glaube ich. Ja.
Und trotzdem, du hast einen Star-Coaches gespickten Staff. Du stehst da ganz, ganz oben. Du lässt, so höre ich raus, auch viel machen. Aber welche Aufgaben behältst du dir dann als Headcoach noch? Game-Management, Game-Flow oder ist es dann wirklich auch mal, wenn defensiv dir was überhaupt nicht passt, ins direkte Gespräch mit Kalake beispielsweise gehen und ihm jetzt nicht die Leviten lesen, aber zumindest zu diskutieren und ihm auch aufzutragen, was anders laufen sollte. Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich glaube, es ist die Aufgaben vom Headcoach sind, muss man unterscheiden zwischen In-Game und Nicht-In-Game. Wenn wir kurz auf die In-Game eingehen, wie du gesagt hast, Game-Management, das heißt, das ist immer das Timeout-Management und das Clock-Management, vor allem dann in den letzten 6 Minuten von Halbzeiten. Das ist das, wo du quasi Einfluss nimmst. Du beobachtest auch die Körpersprache sehr von deinen Spielern und hast vielleicht eine andere Perspektive als die Play-Caller, die vor allem auf die Strategien und die Calls fokussiert sind. Kannst du als Headcoach auch ein bisschen mehr Körpersprache deuten, Gesichtsausdruck deuten und vielleicht den ein oder anderen Wechsel auch einmal forcieren, das eine oder andere Einzelgespräch, ein oder andere Metaebene auch einmal in einem Huddle geben. Wir kennen das eh von Mic'd Up aus der NFL. Und ja, dann bin ich schon am Headset auch manchmal, vor allem in diesen entscheidenden Situationen, einfach um Chris und Ivan noch einmal zu verstärken darin, ob wir jetzt aggressiv agieren wollen, defensiv agieren wollen oder eine Option quasi, also eine Spielerentscheidung forcieren wollen, ob wir aggressiv oder passiv, passiv ist es nicht, aber defensiv agieren wollen oder geduldig, nennen wir es geduldig. Du kannst auf Footballspiel jeden Spielzug aggressiv und fordernd anlegen oder geduldig anlegen. Und dieses Gaspedal versuche ich schon mit OC und DC aktiv auch während dem Spiel gemeinsam zu steuern.
Jetzt geht's an die Selektion des Rosters und dieser Tage ist der 45-Mann-Kader für das Camp und auch dann das Spiel in Innsbruck erschienen. Wie schwierig ist es, aus dem durchaus großen Pool an Spielern dann die besten 45 rauszuziehen?
Ja, es ist tatsächlich die schwierigste und auch die undankbarste Aufgabe, weil es eben diese Spieler 46, 47, 48, 49, 50 auf der Liste einfach gibt, die nicht berücksichtigt werden im ersten Schritt. Es ist vielleicht gar nicht so schwierig jetzt wie eine Nation, die 10-mal so groß ist und 10-mal so viele Footballspieler hat. Aber es ist auch etwas, was man sich über die Jahre erarbeitet. Wir sind heuer im Jahresstart im März mit 103 Spielern im erweiterten Kader gegangen. Ich konnte jetzt verletzungsbedingt mit Absagen etc. circa aus 85 noch wählen. Und dann muss ich ehrlich sagen, Spot 1 bis 38, Spot 1 bis 40, die sind relativ klar, wenn sie dir zur Verfügung stehen, dass du die nimmst. Heikel und spannend wird es dann für die letzten Roster-Spots, wo du weißt, du bist on the fringe, wo du weißt, der spielt vielleicht jetzt keine spielentscheidende Rolle, aber im Fall der Fälle spielt er auf einmal eine spielentscheidende Rolle. Und da gibt es dann so viele Szenarien, die du durchpasst, wer dir warum auf Spot Nummer 43, 44, 45 mehr oder weniger bringt, für jetzt oder für die Zukunft, fürs Team oder für, also für die Teamstimmung auch. Da gibt es dann so viele Aspekte, warum man wie sozusagen die letzteren Roster-Spots besetzt. Und das ist eigentlich fast die aufwendigste Arbeit. Und dann vor allem die Arbeit korrekt zu ersetzen, wenn sich jemand verletzt. Und das ist jetzt natürlich mit diesem Spieltermin mitten in der ELF-Saison. Also ich sitze da jedes Wochenende mit meinem Roster-Laptop. Ich schaue ein Footballspiel und habe während parallel dazu meinen Roster-Laptop, um zu schauen, wer kurz liegen bleibt. Und leider muss man das auch das ein oder andere Mal wirklich jetzt auch schon machen, jemanden ersetzen, der eigentlich am Stammroster war. Aber das sind so die Herausforderungen, die Spaß machen, die aber auch ein bisschen undankbar sind, weil du einfach weißt, irgendwen wirst du auf der Strecke lassen.
Und in dem Fall sind dir auch manche Entscheidungen abgenommen worden. Leider aus rot-weiß-roter Sicht die Verletzung von Sandro Platzkommer in der European League of Football, der die ganze Saison nicht mehr antreten wird können. Und dann auch die Verletzung von Linebacker Thomas Schnurrer, die gleichbedeutend leider dann auch mit dem Karriereende war, das er jetzt dieser Tage auch bekannt gegeben hat. Wie bitter sind gerade diese beiden Ausfälle für dich?
Ja, mega bitter. Also immer, du hast es jetzt wieder angesprochen, wenn ich an dieses Thomas Schnurrer Thema denke, das bringt mich in eine ganz öde Gefühlswelt. Ja. Das ist nämlich nicht nur sportlich. Also das muss jeder verstehen, dass man da einfach sportlich wahrscheinlich den besten nationalen Linebacker in Europa vorgeben, nicht haben, der nicht nur während dem Spielzug Plays macht, sondern auch vor dem Spielzug die Adjustment macht, der Quarterback am Feld ist, einer der wenigen Europäer, die das in der Defense wirklich verstehen und können und auch in der Kabine und während am Trainingslager absoluter Mittelpunkt von einer Mannschaft ist. Also das verlieren wir mal. Und persönlich, kann ich kurz ausholen, ist es... Der Thomas erstes Footballtraining war mit mir am Nebenfeld in Eckenberg, die das kennen, am Acker, wie wir ihn nennen, ist er Thomas Schnurrer als 13-, 14-Jähriger aufgetaucht. Und wir sind seither footballerisch quasi Hand in Hand, Schritt in Schritt gegangen. Er in seiner unfassbaren sportlichen Entwicklung, ich in meiner Coaches-Entwicklung. Ich habe eine Beziehung zu seinem Vater aufbauen dürfen, zu ihm. Er hat mir Nachwuchs gecoacht und wir sind am Schulterschluss unser Football-Leben lang. Und jetzt war sozusagen das letzte große Hurra und jetzt wären wir noch Europameister zusammen. Und Thomas dann, danke, Wiederschauen, alles geschafft. Und dann verletzt sich der Kerl. Ja. Und das ist für ihn so unglaublich traurig. Der hat unter uns gesagt, wahrscheinlich, sagen wir mal so, heuer noch gespielt, um diesen Titel zu gewinnen. Hätte vielleicht letztes Jahr nach dem ELF Championship schon sagen können, danke, Wiederschauen. Aber der Titel ist eigentlich das übergeordnete Ziel für ihn gewesen. Und jetzt muss er da zuschauen und steht neben mir an der Seitenlinie in Italien. Und das tut schon sehr weh. Ja.
Und trotzdem, und ihr hast diese Floskel, Show must go on. Es wird ein Spiel geben. Es wird ein Aufeinandertreffen am 6. August zwischen Team Italy und Team Austria geben. Und ich habe Bernhard Zajkovic und Max Pirrer schon die Frage aufgenötigt, möchte ich fast sagen, und sie um ein klein wenig Name-Dropping gebeten, welche Spieler man denn auf der Rechnung haben sollte. Du hast das für Team Italy schon ganz gut getan. Und jetzt weiß ich aber auch, dass Head Coaches, besonders im eigenen Team, dieses Singling Out als Disziplin jetzt nicht unbedingt mögen. Aber einfach nur, um den Fans was an die Hand zu geben, um sich dann vielleicht bei Team Austria, wenn sie das im Vorfeld hören, ein klein wenig ein Bild entstehen zu lassen und dann aber auch im Stadion, wenn es dann mit dem Besuch auch klappt, darauf zu achten. Was sind so Units? Also ich muss jetzt keine Spieler nennen, darf es natürlich. Deswegen entschärfe die Frage für dich ein klein wenig. Aber was sind so Units, wo vielleicht die großen Stärken von Team Austria liegen? Oder was ist so das Prunkstück? Was würdest du da nennen?
Boah, es ist eine schwierige Frage. Und es ist
ja,
gut,
die ganz harten Fragen kommen am Ende.
Weißt du, warum es schwierig ist? Weil ich mehrere Prunkstücke sehe in unserem Roster. Also bin sehr froh, dass wir da nicht nur eines haben, das heraussticht. Das war für uns auch von Anfang an klar und das haben wir den Jungs auch sehr kommuniziert mit der Abwesenheit von auch die letzten Jahre Platzkummer, Zajkovic und Reimann. Da musste, das war auch unser Slogan, der Star ist die Mannschaft. Das steht auf jedem unserer Banner. Ja, also wir haben einmal mehrere Prunkstücke. Ich möchte für die Fans vielleicht da, ja, unsere Running Back Unit ist sicher ziemlich spektakulär. Wir haben da die zwei Wegan-Brüder und dann Bonati und Haselwanter, also sozusagen Europe's Elite Running Backs, alle in einem Haufen. Wenn man die Receiver-Gruppe denkt, haben wir mit Haun, Bierbaumer und Yannick Meyer sicher auch drei der absoluten Kanonen am europäischen Kontinent und dahinter auch absolute Playmaker. Die Edge Rusher in der Defense mit Ballock und Bombeck, das ist schon ein ziemliches Terrible Duo, glaube ich. Das haben wir auch gegen Frankreich gesehen. Bei vielen Football-Teams schlagt es beim Quarterback nur von einer Seite ein. Bei uns, glaube ich, sind wir in der Lage, dass es von beiden Seiten einschlägt mit den zwei Jungs und dann auch noch sozusagen einer sehr tiefen, starken Interior D-Line. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir jetzt über den Thomas Schnurrer gesprochen haben, einen Ruben Seber heraussingeln kann auf der Linebacker-Position, der in Thomases Defensive Quarterback Fußstapfen treten muss und auch kann. Der hat die Kapazität, eine Defense in die richtige Situation, in die richtige Position zu bringen, hat selbst auch Quarterback-Background in der Offense. Das heißt, der versteht auch quasi, was es bedeutet, am Feld so zu kommunizieren, dass man in the right place ist. Und als Footballspieler auch ein fantastischer Prospect. Und dann möchte ich aber eigentlich fast mal, das darf man nicht sagen, Lieblingsjungen nicht, ja, aber du hast ja angesprochen, woran hat es gelegen auch, dass man nur Vize-Europameister, was war's? Und in engen Spielen ist schon die Defensive Back Unit oft so ausschlaggebend, weil dieser eine Touchdown, der den Unterschied macht, entweder der passiert dir oder der passiert dir nicht. Und ich bin echt begeistert, mit welcher Disziplin, mit welcher Konstanz unser Defensive Backfield bisher spielt in unserem Kader. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Hidden Champions eigentlich sind. Ich bin fasziniert und in jedem Football-Talk, den ich damit coache, ist einer der ersten Gespräche, die ich in unserem Kader bespreche oder über unser Team bespreche, dass dort 4 bis 6 bis 8 DBs sind, die alle mit höchster Disziplin ihren Job machen und keine Freelancer, weißt du, die einmal anhergeben. Und das ist sehr besonders in einer talentierten, also athletisch talentierten DB-Gruppe, dann noch die Disziplin dazu zu haben, sozusagen das Big Play zu verhindern aufgrund von Konstanz und Disziplin. Also ich glaube, across the board, und dann nehmen wir noch die O-Line, die Quarterbacks und die Titans dazu und dann sind wir eh fertig und überall spielen europäische Spitzenleute. Also wenn man sich den Roster anschaut und schaut, was ist gerade best of the best in Europe, dann schaut euch den Roster an. Davon bin ich sehr überzeugt.
Ich glaube, ich kann mir kein besseres Schlusswort aussuchen als jenes, außer vielleicht, wer kann? 6. August, Innsbruck, Tivoli-Stadion, 17 Uhr. Schöne Sommernachts-Soiree, möchte man meinen. Dann hoffentlich auch mit einem guten Ende für Team Austria, aber in jedem Fall spektakulärer Football-Action. Und das war großartig. Ich glaube, das müssen wir wieder machen. Sollte es denn in Richtung eines EM-Finals geben für den Moment. Aber vielen lieben Dank fürs so ausführliche Darlegen. Alles, was mit Team Austria zu tun hat, historisch und aktuell. Freue mich sehr auf dieses Spiel und wünsche dir und deiner Mannschaft alles nur, denke ich, Gute.
Danke vielmals und wir sehen uns alle im Stadion. Das ist Pflicht.
Football.